Kicker meets the Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
Jeder Mensch, der sich für Borussia Dortmund interessiert, muss eine Wertschätzung erfahren. Aber wenn ich mal das Bild eines Lagerfeuers bemühen möchte, wenn das nicht von innen funkelt, dann kann das auch keine Funken sprühen. Und wenn wir in Dortmund nicht funktionieren, wenn wir die Menschen in Dortmund nicht mitnehmen, wenn wir die verlieren, wenn wir uns entfremden, was ja gerade so eine Diskussion ist durch die Corona-Zeit, durch womöglich etwas weniger Druck im Ticketing, dann haben wir auch nicht die Strahlkraft nach draußen. Und deshalb ist es immer ganz, ganz wichtig, dass man weiß, wo man herkommt und dass man seine Wurzeln nicht irgendwann vergisst und vernachlässigt.
Kicker meets the Zone, der Fußball-Podcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
Da sind wir wieder, frisch gestärkt zurück aus der ganz kurzen KMD-Pause. Auch wenn der ein oder andere schon gemotzt und gemault hat, wo wir denn letzte Woche gewesen sind. Es ist Länderspielpause gewesen und da ist es nun mal gute alte Kicker meets the Zone-Tradition, dass Schlüter und Zander auch einmal durchatmen. Wobei, wie ihr gleich hören werdet, so ganz stimmt das ja diesmal in dieser Länderspielpause auch nicht. Mein Name ist Benny Zander, ich freue mich, dass ihr mit dabei seid hier bei unserer ersten Folge nach der Länderspielpause und ich grüße Richtung München, meinen kongenialen Partner, und zwar grüße ich ihn mit folgendem Geräusch. Hallo Alex Schlüter.
Ja, man hat nichts gehört, aber ich konnte dich sehen und es war der gute alte Spobis-Move. Guten Tag in die Runde.
Hallo.
Liebe Grüße aus München.
Hat man das jetzt wirklich nicht gehört oder was?
Ich glaube, man hat nichts gehört. Also,
das ist doch scheiße.
Ja.
Ich habe hier ich habe nachgezogen. Schlübenmann, ich habe mich ausstattungsmäßig, habe ich mich dir angeglichen. Verstehst du?
Ach so, ich habe, okay, das habe ich falsch verstanden. Ich habe gedacht, du machst den Gag, dass dein Stuhl absinkt, aber stattdessen ist dein Tisch hochgefahren.
Ja!
Das ist wie, wenn du in einem Zug stehst und neben dir fährt ein Zug los und du denkst, du fährst in die andere Richtung los. So, du bist, ich habe einfach, weil ich noch von diesem Spobis-Stuhl runterding, da schon mal ein kleiner Teaser auf die gleich zu hörende Interview-Session mit Carsten Kramer. Spobis, Stuhl, vielleicht erinnert sich der ein oder andere. Aber das war jetzt, glaube ich, einfach viel weiter vorne in meinem Kopf. Du hast dir einen Tisch gekauft mit hoch runter oder was?
Ich bin ja sonst, muss ich ja gestehen, lasse ich mich von dir ja nicht unter Zugzwang setzen. Ne? Sage ich mir, soll der Schlüter mal machen, ist sein Leben, jeder macht das nach seinem Gusto. Aber ich habe jetzt nochmal darüber nachgedacht. Also du hast das natürlich erstens akustisch wunderbar in diesem Podcast immer wieder mit eingebaut, was bei mir hier offensichtlich, hat man das jetzt wirklich, hört man nicht, ne? Also ist ja verrückt. Okay.
Das ist ärgerlich. Das hättest du schon einfach, also das ist wie dir einen Porsche zu kaufen und dann hört man den nicht.
Ja, okay, gut.
Also wirklich, weil offensichtlich ist das ja hier jetzt eine neue Art von Schwanzvergleich und dann musst du schon auch einen ordentlichen Motor dahinter haben. Da geh nochmal zurück in Ikea und sag, kannst du das Ding noch frisieren?
Woran merkt man, dass wir beide alt werden? Wir definieren uns nicht über Autos oder sonst was, sondern darüber, dass wir jetzt hochfahrbare Arbeitstische haben. Das ist vielleicht auch ein bisschen traurig. Naja, gut. Also, herzlich willkommen zur neuen Folge Kicker Meets the Zone. Schütti hat es gerade schon gesagt, ihr habt es in der Episodenbeschreibung gelesen. Heute mit dem BVB-Geschäftsführer, mit Carsten Kramer. Das ist der, vielleicht kurz schon mal zur Einordnung, der dafür verantwortlich ist, dass der BVB so auftritt nach außen und so wahrgenommen wird, wie er es eben tut. Weil der kümmert sich, hässlich ausgedrückt für Fußballtraditionalisten, um die Marke Borussia Dortmund.
Ja, wir waren auf dem Spobis und damit ist schon mal klar, also ihr kennt das als langjährige Kicker meets the Zone-Hörer ja schon aus dem vergangenen Jahr. Da war es, glaube ich, im Januar und da haben wir mit Simon Rolfes gesprochen. Das ist eine Sport-Business-Messe, das ist die Sport-Business-Messe, kann man sagen. Da gibt es also viele wichtige Entscheider und vor allen Dingen natürlich Leute, die sich in diesem ganzen Business-Marketing-Geschäft sehr, sehr auskennen. Das heißt also, so ein bisschen, sind wir mal ehrlich, ne, Hosen runter, wir standen schon unter Druck da auf dieser Bühne mit einem Gesprächspartner, bei dem ganz klar ist, das ist sein Bereich. Und ich weiß gar nicht, haben wir es hingekriegt, zu kaschieren, dass das definitiv nicht unser Bereich ist? Ich habe es zumindest versucht.
Ja, doch. Also wir haben auf jeden Fall bei den unwissenden Fragen immer sehr wissend geguckt.
Ja, aber wir haben uns auch reingearbeitet. Also insofern ist es jetzt nicht so, dass wir da blauäugig rangegangen wären. So ist es ja nun auch nicht. Aber ich gebe gerne zu, zwischendurch hatte ich schon mal Angst, oder zumindest vorher hatte ich Angst, dass irgendwann mal jemand aufsteht im Publikum und uns so richtig entlarvt und sagt, du hast gerade Marketing gesagt und du weißt nicht mal, wie man das Wort schreibt. So, und dann wäre ich blank gewesen, weil ich weiß nicht, wie man das Wort schreibt. Aber es war ein sehr schönes Gespräch. Ja. Und grundsätzlich übrigens sehr schön, mal wieder mit ein paar Leuten da gewesen zu sein und ein paar andere Leute von anderen Sendern, von anderen Firmen zu treffen. Es gab tatsächlich ja auch den ein oder anderen Kicker Meets the Zone Stammhörer.
Ja, nicht zu
an
knapp.
An dieser Stelle, ja, an dieser Stelle, liebe Grüße an die Jungs aus der Rheinstraße in Mainz. Da gibt es eine 7er WG, so hat mir das der liebe Herr vorgestellt, die uns konsequent hört. Eine 7er Jungs WG, die Kicker Meets the Zone Stammhörer sind. Da frage ich mich, ob die Wohnungen links und rechts daneben und vielleicht drüber und drunter schon Mietminderung beantragen können.
Hast du auch sofort im Kopf, wie es in dieser WG aussieht oder beziehungsweise, dass es auf jeden Fall nicht ordentlich aussehen kann und dass definitiv da viel zu viel schmutziges Geschirr in der Spüle steht? Also das ist für mich klar, wenn ich höre, es gibt eine WG, die regelmäßig unseren Podcast hört. Das kann keine saubere WG sein.
Also wenn wir wenigstens ein klein bisschen Influencer sind, dann ist das eine WG mit 7 hoch- und runterfahrbaren Tischen. Das erwarte ich zumindest mal. Liebe Grüße. Ja, war an sich sehr, sehr schön. Und wie gesagt, das große Highlight für uns, Carsten Kramer als Geschäftsführer für den Bereich Marketing, haben wir jetzt schon gesagt. Wir haben ihn aber das Ganze auch nochmal aus seiner Sicht vorstellen lassen, denn da gehen wir auf Nummer sicher und lassen Fachpersonal ran. Lass uns damit anfangen, dann wollen wir natürlich später auch noch über die Bundesliga, über den abgelaufenen Spieltag reden. Ich bin gerade frisch aus Mönchengladbach gekommen, war da gestern für The Zone im Einsatz. Es gab ja zwei absolute Highlight-Spiele, also das eine vor allen Dingen auf dem Papier, Leipzig gegen Bayern, also Vorsaison Erster gegen Zweiter und vielleicht das beste Saisonspiel bislang mit Dortmund gegen Leverkusen. Also da haben wir auf jeden Fall zwei absolute Kirschen, über die wir noch reden können. Und dann wollen wir Oliver Hartmann zu Wort kommen lassen. Da wollen wir natürlich wissen, wie es bei den Leipzigern aussieht. Mit dem filetieren wir diese Partie noch ein bisschen mehr. Und was haben wir noch auf dem Programm? Ich glaube, ich fahre auch mal wieder runter in den Keller, ne?
Ja, genau. In den Keller geht's auch mal wieder. Wir haben noch eine ganz schöne Aktion für unsere Hörer. Stichwort Verlosung. Stichwort Merch. Dazu aber später dann auch.
Du bist ein absoluter Marketing-Experte. Ich bin wieder beeindruckt.
Ich bin Marketing-Experte. Und jetzt also, wie gesagt, aber erstmal das Interview mit BVB-Geschäftsführer Carsten Kramer. Das haben wir also vor dem vergangenen Wochenende, also auch vor dem Dortmunder Spiel in Leverkusen geführt. Darüber reden wir beide dann im Anschluss an dieses Gespräch. Jetzt aber erstmal Carsten Kramer im KMD-Interview auf dem Spobis in Düsseldorf.
Schönen guten Tag. Hallo in die Runde. Wir müssen das natürlich jetzt für die Podcast-Hörer, die am Montag dann den Podcast hören, übersetzen. Also wir sitzen jetzt hier auf dem Spobis. Nebenan im kleineren Saal spricht gerade Christian Seifert. Herr Seifert, wenn Sie das jetzt am Montag hören, Entschuldigung, dass wir so viele Zuschauer weggenommen haben, aber schön, dass ihr alle hier seid. Und ich darf natürlich sagen, schön, dass Sie, beziehungsweise wir sind beim Du angekommen, dass du da bist, Carsten Kramer, Geschäftsführer von Borussia Dortmund.
Ja, vielen Dank. Ich habe mir aber auch gerade den Segen von Christian Seifert geholt, weil ich extra noch bei ihm war und deutlich machen wollte, dass das keine Protestveranstaltung ist. Und er hat gesagt, das ist ja auch im Sinne der Rechtevergabe wichtig, dass wir bei der Zone und dem Kicker einen guten Eindruck hinterlassen. Also er bekommt unten die Trophäe und ich versuche hier dann trotzdem im Sinne der Bundesliga diese zu vertreten.
Die Pressevertreter machen da jetzt direkt ein Schaubild draus. Wir müssen aufpassen. Aber ja, wir freuen uns sehr. Carsten, ich glaube, hier ist natürlich Fachpersonal anwesend, aber mindestens mal für viele Podcast-Hörer, ist es zum Einstieg vielleicht ganz gut, wenn wir mal von dir erklären lassen, was dein Kompetenzbereich ist. Es gibt mehrere Geschäftsführer. Ich habe es gesagt, du bist Geschäftsführer bei Borussia Dortmund, aber da gibt es ja auch noch zwei andere. Das heißt also, was sind deine Aufgaben? Wo überschneidet sich da was mit den anderen und wo sind klare Grenzen?
Also die Frage stelle ich mir auch regelmäßig. Von daher muss ich mich dann immer wieder zusammenreißen, wenn ich sowas gefragt werde. Ich glaube, dass wir das ganz gut aufgeteilt haben. Wir haben mit Aki Watzke den Gesamtverantwortlichen, der für die Themen Sport, Strategie, Kommunikation, die ja sehr stark auch Sportkommunikation bei einem Fußballverein und Personal verantwortlich zeichnet. Dann haben wir mit Thomas Dress unseren Finanzverantwortlichen, der auch schon seit der Restrukturierung mit Aki Watzke zusammen an Bord ist, der der für das Thema Finanzen und Organisation zuständig ist. Und ich zeichne am Ende, wenn man zusammenfassen will, für alle kommerziellen Themen verantwortlich, die man dann nochmal unterteilen könnte in Bereiche wie Vertrieb, Marketing, Digitalisierung, Internationalisierung und letztendlich auch die Nachhaltigkeit, die eben auch ein für uns immer wichtiger werdendes Thema ist, weil sie zum einen eine Leitplanke für die vorgenannten Themen darstellt, aber auch zu einem Verein wie Borussia Dortmund erst recht passt, weil gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen, für Werte und Haltung einzustehen, für uns neben dem erfolgreichen Spielen von Fußball sehr wichtig ist.
Wir wollen dein Aufgabengebiet, was du jetzt umrissen hast, zumindest Teile davon, heute mal ein bisschen mehr beackern, als wir das bislang getan haben. Wir mussten erst 100 Folgen alt werden, um mal ein erwachsener Podcast zu werden und auch mal das Thema abseits des Rasens ein bisschen zu beackern. Aber wir wollen natürlich dich auch ein bisschen mehr kennenlernen. Hand aufs Herz, hast du in irgendeiner Art und Weise, als du damals Jura studiert hast, auch nur im Hinterkopf gehabt, dass man mal ausgerechnet beim eigenen Herzensverein auch noch in leitender Funktion so einen Job ausüben könnte?
Nee, davon habe ich immer geträumt, weil ich schnell wusste, im Fußball auf dem Rasen keine Schlagzeilen schreiben zu können, zumindest keine positiven. Und ich habe immer den Traum gehabt, im Fußball irgendetwas machen zu dürfen. Das Jurastudium, das ich noch nicht mal abgeschlossen habe, war für mich immer Mittel zum Zweck. Und ich habe bei meinem Heimatverein parallel zum Studium angefangen zu arbeiten und habe der Faszination Fußball eigentlich dann nicht mehr mich entziehen können. Und wenn man Westfale ist und aus Münster kommt, dann ist ambitionierter Fußball bei Preußen Münster relativ weit weg. Zwar 63 Gründungsmitglied, mein erstes Fußballspiel habe ich damals im Preußenstadion auch gegen Borussia Dortmund sogar gesehen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, mein erstes Bundesligaspiel habe ich, wie der Zufall so will, im Westfalenstadion gesehen zwischen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach. Also ein Traum ist in Erfüllung gegangen und ich hoffe, dass man das auch merkt, dass ich das wirklich nicht mache, weil es ein Job ist, sondern weil es mir jeden Tag noch Spaß macht. Und ein nicht ganz unglücklicher Mensch, dass ich diesen Job machen darf.
Da habe ich später auf jeden Fall noch Fragen zu, wie es zum Beispiel ist, auf der Tribüne zu sitzen, in dieser Funktion, aber eben auch mit dem Herzen Schwarz-Gelber zu sein. Aber vielleicht fangen wir mit dem an, was du gerade schon angedeutet hast. Das Thema Marketing ist ja schon genannt worden. Das ist eben ein wichtiges Aufgabenfeld, das du ja auch in deiner Karriere bei anderen Vereinen, zum Beispiel im Hamburger SV, schon betreut hast. Wie viel Marke darf ein traditioneller Fußballverein wie Borussia Dortmund sein und wie viel muss er vielleicht in der heutigen Zeit auch sein?
Ich glaube, diese Worte beißen sich überhaupt nicht. Ich weiß natürlich, dass der Fußballfan auf diese Begrifflichkeiten und auf diese Themen keine Lust hat. Das ist ähnlich wie mit einer privaten Beziehung. Da hat man auch nicht das Interesse daran, dass die Beziehung das Ergebnis irgendeines Algorithmus ist, der Menschen zueinander geführt hat. Also man sollte über Marken und Marketing so wenig wie möglich sprechen. Man sollte eher die Wirkung spüren. Aber ich glaube, es ist nicht schlimm, wenn ein Fußballverein für sich auch reklamieren kann, eine Marke zu sein. Also Marke in dem Sinne tut nicht weh. Aber wir, die wir für das Thema Marketing verantwortlich sind, sind gut beraten, im Fußball dann nicht von Marke zu sprechen, sondern von einem Fußballverein. Denn wir müssen immer noch wissen, das ist unser Kerngeschäft. Das ist der Grund, warum die Menschen sich für Borussia Dortmund interessieren. Und deshalb, ich freue mich, dass man vielleicht in so einem Podcast jetzt mal über so etwas sprechen kann. In Wirklichkeit sollte man aber so wenig wie möglich darüber reden.
Der Claim eurer Marke, eures Vereins ist echte Liebe. Uns hat Marc Kosicke mal verraten, wie er entscheidend daran beteiligt war, dass der Claim der Bayern Mir Samir wurde. Das hat er uns mal in einer Podcast-Folge verraten. Ja. Ganz spannende Geschichte. Wie ist dieser Claim eigentlich entstanden? Seit wann gibt es den und wann habt ihr euch gedacht, damit gehen wir jetzt raus?
Also wir haben 2006, 2007 uns die Frage gestellt als Verantwortliche von Borussia Dortmund. Ich war damals noch beim Vermarkter tätig. Mein Kollege Markus Rejek, der jetzt Geschäftsführer bei Arminia Bielefeld ist, Dennis Thom, wir quasi als die Fachverantwortlichen und Aki Watzke und Thomas Tress und viele andere, wir haben uns die Frage gestellt, für was steht Borussia Dortmund? Wir waren so beim Selbstbild nicht so richtig klar. Und wenn ihr euch an die Zeit erinnert, wir haben eher durchschnittlich Fußball gespielt und wir waren vielleicht auf dem Weg in die Bedeutungslosigkeit, was eine herausragende Leistung war, weil wir ja in der Restrukturierung waren und wirtschaftlich wirklich echt zu kämpfen hatten. Also ich glaube, die größte Leistung von Michael Zorc, das sagt er selber immer, war damals in der Mangelverwaltung trotzdem relativ problemlos immer die Liga zu halten. Aber wenn ihr euch zurückerinnert, wo stand Borussia Dortmund 2006, 2007, für was stand Borussia Dortmund, für welchen Fußball stand man? Und da haben wir uns diese Frage gestellt und haben zusammen als Kolleginnen und Kollegen von Borussia Dortmund mit einer Agentur uns den Spiegel vor die Nase gehalten und haben versucht herauszuarbeiten, wofür stehen wir. Und dann haben wir so ein paar Kompetenzfelder besetzt und um das jetzt abzukürzen, haben wir versucht, wie kriegen wir das griffig zusammengefasst, auf den Punkt gebracht. Und ich glaube, dass der Verein, der 1909 von unseren Gründungsvätern am Borsigplatz gegründet wurde, das, was wir jetzt rhetorisch zugespitzt haben, schon immer gespürt hat. Nämlich diese Authentizität, die Emotion, die Intensität, die Leidenschaft. Und ja, dann haben wir nun mittlerweile durch viele Kreative, durch eine andere Sprachgewandtheit auch die Gabe, das auf den Punkt zu bringen. Und wir glauben, dass die echte Liebe das Ausdruck, was Borussia Dortmund am Ende des Tages ausmacht. Und wir übersetzen das ja auch, damit nochmal klar wird, wofür dieses Echt steht, ins Englische überführt, nicht in das Thema True Love, sondern mehr in das Real, weil dieses eben die Authentizität sehr stark verkörpern soll. Und ich hoffe, ich weiß, dass viele Fans uns ab und zu auch gerne in Widersprüche verwickeln und sagen, hey, das hat nicht viel mit echter Liebe zu tun, wenn es um die Gehälter der Spieler und geht. Aber ich glaube, so die DNA, die Borussia Dortmund ausmacht, die wird durch diese echte Liebe meines Erachtens immer noch gut auf den Punkt gebracht und ist aber von innen heraus quasi begleitet durch eine Agentur herausgearbeitet worden.
Ist es vielleicht angenehmer oder sogar leichter, Marketing zu machen für einen Fußballverein, wenn man das jetzt vergleicht mit, weiß nicht, einer Automarke, einer Biermarke, einem Versicherer, gibt es ja noch tausend trockenere Themen vielleicht, weil ihr habt ja einen großen Vorteil, diese Fans, die euch dann auch hinterfragen, wenn es zum Beispiel um diesen Claim geht oder so, die sind von Haus aus schon emotional sehr involviert und die sind ja quasi automatisch, egal wo sie auf der Welt unterwegs sind, immer auch ein Markenbotschafter für euch. Das ist ja ein Riesenvorteil, oder?
Super Punkt, ist ein Riesenvorteil, aber auch eine Riesenverantwortung. Ich habe jetzt schon zweimal mit auf dem Truck stehen dürfen, wenn wir durch Dortmund fahren, wenn wir was gewonnen haben. Wenn man dann in die Augen schaut und die Menschen sieht, die das Trikot tragen, dann weiß man erst, welche Verantwortung man hat. Und ich glaube, ein Marketier hat es bei einer ganz normalen Konsumgütermarke leichter, weil er wirklich Marketing machen kann. Ich habe euch das ja gerade am Anfang gesagt, ich bin sicherlich nicht der beliebteste Mitarbeiter von Borussia Dortmund bei unseren Fans, weil ich natürlich auch die Aufgabe habe, das kommerziell zu nutzen, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu erhöhen. Das ist schon ein ganz, ganz schmaler Ritt, Marketing für einen Fußballverein zu machen. Und du hast das gerade als Vorteil angesprochen. Ich sehe das auch als Segen, dass wir Fans haben. Denn welche Marke hat Fans? Die meisten haben Kunden. Und das Beispiel mit dem Tragen des Trikots. Wie viele Unternehmen, wie viele Firmen verteilen Giveaways und die werden nicht genutzt und wir verkaufen unsere Trikots, 500.000 Stück im Jahr, und die Menschen tragen das und das in ihrer Freizeit und sind Botschafter von Borussia Dortmund. Also einen größeren Luxus als Vertreter dieses Vereins gibt es nicht, aber das ist auch gleichermaßen eine unfassbare Verantwortung. Und wie oft wir uns überlegen, was können wir machen, was ist zulässig, und wie oft sind wir auch gescheitert, wie oft haben wir Fehler gemacht, das macht das Ganze schon manchmal nicht nur spannend, sondern auch extrem anstrengend.
Und es gibt natürlich noch eine Besonderheit im Aufgabenbereich Marketing. Ihr könnt da noch so tolle Ideen haben. Wenn am Ende diese Mannschaft verliert, und zwar viele Spiele und im schlimmsten Fall sogar absteigt, dann sieht man doch erst, wie abhängig ihr eigentlich von dem, was da auf dem Rasen stattfindet, seid. Das kann einer Marke wie Rittersport so nicht passieren. Also der Schokoriegel wird keine Fußballspiele verlieren. Wenn die Marketingidee gut war, dann wird es funktionieren.
Aber das ist am Ende auch das Schöne, das macht den Fußball und dieses Thema und diesen Job so spannend, dass man eben nicht alles planen kann, sondern dass das Ergebnis vom Wochenende all das, was wir gerade schon mal angerissen haben, auch kaputt machen kann. Das macht es schwierig, das macht es reizvoll. Das ist die Herausforderung und am Ende, wir sind ein Fußballverein und keine Fußball- oder keine Marke, die sich nur mit klassischen Marketingideen versucht, über Wasser zu halten. Am Ende ist es entscheidend, auf dem Rasen erfolgreich zu sein, und deshalb ist die Ambition, nämlich erfolgreich Fußball zu spielen, auch Bestandteil der DNA von Borussia Dortmund. Das unterscheidet uns zum Beispiel von anderen Vereinen im Ruhrgebiet.
Lassen wir mal so stehen, okay. Inwiefern gibt es eigentlich einen regelmäßigen Austausch des Marketing-Teams, des Vereins mit den eigenen Fans über bestimmte Aktionen, vielleicht sogar schon in der Planungsphase? Ihr seht natürlich, wie bestimmte Dinge angenommen werden. Ihr müsst ja wahrscheinlich immer diesen Spagat hinkriegen zwischen auf der einen Seite, wir wollen uns kreativ ausleben, wir wollen neue Wege auch bestreiten, und wir dürfen die Fans aber auch nicht mit einem komplett verrückten Gaga-Trikot vor den Kopf stoßen.
Ja, also super gut auf die Frage impliziert fast schon die Antwort. Also Dialog ist ganz, ganz wichtig. Wir können natürlich nicht alle Entscheidungen immer basisdemokratisch hinterfragen und auch am Ende treffen, aber ich glaube, dass wir einen guten Austausch haben. Wir haben mittlerweile mit Daniel Lörcher, Jens Volke, Björn Hegemann, Janni Grusecki, 4, wenn nicht gar 5, Olaf Suplicki. Wir haben 5, 6 ehemalige Fanvertreter, die immer noch im Herzen Fans sind, mittlerweile beim BVB arbeiten, um auch wirklich Fehlerquellen zu vermeiden, um schneller zu merken, funktioniert das oder funktioniert das nicht. Wir werden regelmäßig auch in meiner Person von der Fanabteilung, vom Fanrat zum Gespräch eingeladen. Ist nicht so, dass wir uns da nicht auch in Widersprüche verwickeln. Ich bin mehr als einmal im Jahr die Zielscheibe dann der Kritik, aber ich glaube, was wir gemeinsam schätzen, ist den Austausch, dass wir uns nicht dem Dialog entziehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich würde behaupten, dass diese Markenpositionierung uns hilft, dass die Abstände zwischen den Fettnäpfchen, in die wir reintreten, relativ groß sind. Aber es führt eben auch nicht dazu, dass wir komplett fehlerfrei sind.
Gab es denn vielleicht konkret sogar mal was aus dem Fanlager kam, was marketingtechnisch aufgenommen wurde, weil man gemerkt hat,
kann ich euch sagen, wir haben mit Puma zusammen ein internationales Trikot vor ein paar Wochen nicht vorgestellt. Es wurde dummerweise falsch geleakt, aber der Leak war so schlecht, dass er so viel Kritik hervorgerufen hat, die dann in der Sache auch noch berechtigt war, sodass wir uns natürlich nicht nur die Kritik zu Herzen genommen haben, sondern überlegt haben, wie wir das Thema korrigieren. Also das haben wir zum Beispiel gemacht, oder wir haben im Januar eine Token-Idee vorgestellt, die einfach nicht zu Ende gedacht war, und da hat es richtig auf die Fresse gegeben. Fand ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu weit gehen, weil ein bisschen undifferenziert, aber in der Sache war die Kritik berechtigt, und ich glaube, dass man dann auch die Souveränität und Größe und Stärke haben muss, den Fehler zuzugestehen, und das Projekt haben wir eingezogen und haben es dann zu einem späteren Zeitpunkt komplett anders ausgerollt.
Wenn ich jetzt überlege, von wem es da auf die Fresse gab, dann habe ich die Leute, die auf der Süd stehen, vor Augen. Aber auch da gibt es ja einen Spagat. Wenn wir über Fans reden, dann gibt es eben die Leute, die auf der Südtribüne stehen, aber es gibt eben auch die Leute, die wirtschaftlich wichtig das Geld für Logen bezahlen. Wie ist es, wenn es um die richtige Ansprechweise geht, da den richtigen Spagat hinzubekommen?
Ich hoffe immer, dass alle Interessensgruppen, die du gerade genannt hast, wirklich wissen, dass wir immer bestmöglich im Sinne von Borussia Dortmund handeln. Das wird nicht dazu führen, dass wir alles im Konsens gelöst bekommen. Es gibt dann unterschiedliche Interessensgruppen und auch unterschiedliche Ziele. Wir haben die Südtribüne, du hast gerade die quasi kommerziellen Gäste angesprochen. Das ist nicht immer deckungsgleich, aber beide brauchen sich. Und was sie aneinander haben, hat man dann jetzt in den ersten beiden Heimspielen wieder gemerkt. Denn es geht weder ohne die einen noch ohne die anderen. Und ich glaube, dass wir in Dortmund eine ganz gute Basis für ein vertrauliches Miteinander gefunden haben. Aber was ich auch weiß als Vertreter von Borussia Dortmund, ohne die Menschen, ohne die Südtribüne ist der BVB nicht der BVB, den ich hier vertreten darf. Denn die Spieler sind am Ende vergänglich. Und du hast gerade angesprochen, wir sind vom Ergebnis des Wochenendes abhängig. Aber wenn wir das jetzt mal auf die reine Sportperformance beziehen, wir sind 9-mal nicht deutscher Meister geworden. Das könnte man ja zum Grund nehmen und sagen, ey, warum soll ich denn BVB-Fan sein? Gibt aber mehr Gründe, BVB-Fan zu sein. Und ich glaube, die Menschen, die Gemeinschaft, die Identifikation mit unserem Verein ist ein ganz, ganz wesentlicher Treiber. Und dafür sind die Fans verantwortlich. Und nochmal, die Bilder, die wir in die Welt projizieren, sind die Bilder aus dem Stadion, aus dem Signal Iduna Park, mit den Menschen, mit der Emotion. Wenn wir die nicht haben, dann sind wir an der Stelle leider auch austauschbar. Das haben wir übrigens auch in der Geisterspielsaison gesehen. Wir haben noch nie so viele Heimspiele verloren. Und Jude Bellingham, sorry, dass ich so lang bin, aber Jude Bellingham kann ich mich genau daran erinnern. Mit seinen Eltern und seinem Bruder waren wir in der Fanwelt. Und das, was der Junge mir erzählt und was Michael Zorc schon durch die Gespräche vorher berichtete, der Traum, vor der Südtribüne zu spielen. Der Jude Bellingham, der nun wirklich emotional ist, der die Menschen begeistert und mitnimmt, der hat noch nicht einmal vor einer vollen Südtribüne gespielt. Das ist aber der Grund, warum der gesagt hat, ich habe so viel Bock, für diesen Verein zu spielen. Also wir brauchen das, ist für uns überlebensnotwendig.
Wir wollen später auch noch ein bisschen über die Diskrepanz vielleicht zwischen Stadionerlebnis in Europa versus was da so im US-Sport passiert sprechen. Das haben wir hier noch auf dem Zettel. Du bist, ich glaube, die richtige Formulierung ist, wieder fest beim BVB seit 2010. Du warst es schon mal, dann warst du bei Sport 5 und dann bist du, glaube ich, wieder fest zurück zum BVB. Ist das korrekt formuliert?
Ja, ich war mal bei,
nee, so eine On-Off-Geschichte.
Beim BVB direkt beschäftigt bin ich seit 2010, weil ich vorher bei Sport 5 war, und Sport 5 vermarktet unter anderem den BVB, und da bin ich von 2002 bis 2007 dabei gewesen. Aber richtig auf den fahrenden Zug, es war ein fahrender Zug, ich bin wirklich nur aufgesprungen, bin ich im Oktober 2010, als die Epoche Jürgen Klopp seinen Lauf nahm.
Darauf wollte ich hinaus. Ganz gutes Timing.
Ne? Mega Glück gehabt. Habe ich zu Aki Watzke noch gesagt, also dass ich in dem Moment mit dabei sein durfte, Hammer.
Und ich habe gerade schon so ein bisschen das Funkeln in den Augen gesehen. Die ersten Erinnerungen sind dann die, auf dem Bus mit dabei zu sein?
Nee, da waren schon ein paar andere dabei. Ich habe zum Beispiel noch vor Augen so ein Schlüsselgespräch nach einem Champions-League-Spiel in Marseille von Jürgen Klopp mit Robert Lewandowski, wo sich Jürgen Klopp Robert Lewandowski an die Seite genommen hat und wo ich meine, ich hoffe, die Kollegen aus dem Sport werden nicht sagen völlig falsch, aber wo meine ich nach schwieriger Anlaufzeit die richtige Karriere von Robert Lewandowski begonnen hat. Ich kann mich noch an die Meisterschaft 2011 dann erinnern und dann eben das Double, dieses legendäre 5-2 beim Pokalsieg in Berlin. Da waren schon unfassbar tolle Momente dabei, waren auch tragische Momente dabei, wie der Bombenanschlag 2017. Das war schon irgendwie, boah, das war Wahnsinn. Und ja, Pokalsieg jetzt in der Corona-Zeit war auch super emotional, vor allem als ich im Nachgang dazu dann die Tage mit Edin Terzic zum Pokalspiel nach Wiesbaden gefahren bin und der mir mal so erzählt hat, was ihm alles gefehlt hat, weil er ja der Trainer ist, der ohne Fans einen der größten Erfolge von Borussia Dortmund erreicht hat. Also das sind jetzt nur so ein paar Beispiele, aber da gibt es unfassbar viele schöne, aber auch andere traurige, aber eben immer emotionale Momente.
Macht ja den BVB in der Historie dann irgendwie auch aus. Benni und ich hatten heute Morgen gemeinsames romantisches Frühstück im Hotel und haben dabei...
Ich möchte ihn jetzt aber nicht vorstellen bei euch.
Wir haben das Beziehungsthema ja kurz angerissen. wir haben tatsächlich überlegt, was ist der BVB eigentlich für uns und wie nehmen wir den über unsere Jahre, über unser Leben wahr? Und ich habe gesagt, es gibt diese erste Phase mit den Titeln in den 90ern. Da ist zum Beispiel meine Freundin Dortmund-Fan geworden. Ich glaube, es hat auch mit Lars Ricken zu tun, aber es hatte natürlich vor allen Dingen auch mit den Meisterschaften zu tun. Dann gab es die Meisterschaft, die, ich nenne es jetzt mal Koller-Amoroso-Zeit Anfang 2000. Dann haben wir ja auch darüber gesprochen, dass es schlechtere Phasen, deutlich schlechtere Phasen gab. Und dann natürlich wieder die Klopp-Ära. Ich hoffe, ich vergesse jetzt nichts. Aber grob ist das, was für mich in Wellen, definitiv Wellen, den BVB ausmacht. Jetzt habe ich in Wolfsburg mal mit einem Mann, der da eine ähnliche Position eingenommen hat wie Sie, über die Zeit beim VfL nach der Meisterschaft 2009 geredet. Und der hat gesagt, wir haben einen riesen Fehler gemacht. Wir haben diesen Boom, den es eigentlich durch eine Meisterschaft in der Stadt gibt. Bayern wird es regelmäßig, aber ansonsten hast du ja überall einen besonderen Boom. Den haben wir nicht mitgenommen. Wir sind jetzt wieder in dieses graue Image, das der VfL vorher hatte, abgesunken. Es gab den Kloppo-Hype bei Borussia Dortmund. Kann man sagen, dass Dortmund davon nachhaltig profitiert hat? Ist er heute noch ein anderer Verein?
Ja, die Erfolge, die du gerade genannt hast, haben den Verein immer nach vorne gebracht. Aber Jürgen Klopp hat dem Verein sicherlich eine ganz andere Strahlkraft vermittelt. Und ich glaube, der hat sogar diese echte Liebe in Person verkörpert und hat das mit angeschoben, weil er ja genau das ausdrückt, was eben Borussia Dortmund gemacht hat, kombiniert mit dem sportlichen Erfolg. Was Besseres konnte uns als BVB nicht passieren, würde ich mit einem klaren Ja beantworten.
Und kann man das aktiv unterstützen? Also wenn der Kollege aus Wolfsburg sagt, da haben wir Fehler gemacht, dann frage ich mich, was kann man gut und was kann man schlecht machen?
Ich glaube, dass wir sind gut beraten, die Dinge so zu lassen, wie sie sind. Meine Arbeit sehe ich übrigens auch maximal darin, Dinge zu verstärken, aber nicht schön zu reden oder zu kaschieren. Deshalb gehört die Emotion in positiven wie in negativen Momenten mit dazu. Als wir uns mit Jürgen Klopp darauf verständigt haben, dass es womöglich nicht weitergeht, da sind wir natürlich alle in ein Loch gefallen. Und das schön zu reden oder zu ignorieren, wäre zum Scheitern verurteilt gewesen. Also die Frustration auch zuzulassen, die Enttäuschung auszuleben, gehört genauso dazu, wie den Erfolg zu feiern. Und ich glaube, du hast das auch gesagt, dieses Wellenbad, dieses Auf und Ab ist auch ein roter Faden der Geschichte von Borussia Dortmund.
Das heißt, es ist keine Gefahr bei dir selber, bei anderen Leuten im Verein, dass man, wenn man diese Ära miterlebt hat, immer wieder die Situation mit diesem großartigen Moment damals, mit dieser großartigen Phase vergleicht, weil man dagegen ja meistens abstinken wird. Also ich meine, du bist reingekommen und hattest den Hype.
Also die Gefahr ist immer gegeben, aber ich glaube, wir haben ein Umfeld beim BVB, wir haben auch eine Herkunft, wir sind nicht alle durch Zufall, würde ich sagen, auch Westfalen, die dazu führt, dass wir eigentlich immer eine ganz ordentliche Bodenhaftung und Erdung haben. Und ich glaube, ich spreche jetzt mehr für mich, kann das aber fast auch für alle anderen, glaube ich, die beim Verein Verantwortung tragen, behaupten, wir wissen schon, dass das eine geliehene Verantwortung ist. Und ja, ich weiß auch, dass selbst dieser Podcast nur deshalb zustande kommt, weil ich bei Borussia Dortmund arbeite. Sonst wird sich auch keiner für mich interessieren. Wenn man das immer wieder realisiert, dann besteht meines Erachtens eine relativ geringe Gefahr, dass man das aus dem Auge verliert.
Wir haben uns noch mal so ein bisschen durch ein paar Interviews von dir gewälzt, unter anderem ein Jahr, nachdem du angefangen hattest, hast du bei Schwarz-Gelb was Interessantes gesagt, bei den sehr geschätzten Kollegen von Schwarz-Gelb. Man muss so selbstkritisch sein und sagen, zu einer großen internationalen Marke, da fehlt uns noch was. Jetzt haben wir 21, also 10 Jahre später. Was hat sich seit dieser Aussage vor 10 Jahren getan?
Eine Menge. Ich kann mich an ein Cover von 442 erinnern, 2013, glaube ich, im Zuge des Erreichens des Champions League-Finales gegen Bayern München, da wurden wir als der hottest Club in Europe bezeichnet. Die Spieler, die mittlerweile für Borussia Dortmund spielen, haben eine Strahlkraft, die über die nationalen Grenzen hinausgeht. Der Kader ist noch internationaler geworden, als er das vorher war. Und ich hoffe, dass die, und fühle mich so ein bisschen bestätigt durch das, was du jetzt gerade indirekt zum Ausdruck bringst und was auch durch Reichweiten bestätigt wird, dass wir eine Geschichte erzählen, dass wir eine Vita haben, die in der Welt da draußen sich wohltuend von anderen Geschichten abhebt und die dazu führt, dass man sich für Borussia Dortmund interessiert. Dazu tragen Titel bei, dazu trägt ein permanentes Spielen in internationalen Wettbewerben bei, ohne die funktioniert das nicht. Aber ich glaube, dass wir mittlerweile wirklich ein internationaler Fußballverein sind und wir wissen, wo wir herkommen, wir werden die Heimat auch nie vernachlässigen. Aber wir haben schon den Ehrgeiz, auch weiterhin zu den Top Ten im europäischen Fußball zu gehören. Und das haben wir, glaube ich, in den letzten Jahren. Riesenkompliment vor allem an die Sportler, denn ohne den fußballerischen Erfolg klappt das nicht, wird das nichts. Das haben wir ganz gut hinbekommen.
Kleiner Einschub, wir haben gerade ein bisschen gewitzelt. Ich habe beim letzten Mal, als wir mit Simon Rolfes hier saßen, den Stuhl erwischt, der mich irgendwie immer nach unten rutschen lässt. Ich habe ihn, glaube ich, wieder erwischt in diesem Jahr. Aber mein Gott, so ist das. Vielleicht bin ich auch einfach zu schwer. Du hast das gerade schon auf den Punkt gebracht. Auch das Zitat habe ich interessanterweise mitgebracht aus einem Goal-Interview aus dem vergangenen Jahr. Da hast du mit ganz großer Bestimmtheit gesagt, der wichtigste Markt für euch wird immer der Heimatmarkt sein. Absolut. Und daran wird sich nie was ändern. Wird dieser, ich nenne ihn mal Auslandsmarkt, wenn man ihn denn als einen bezeichnen kann, vor allem wahrscheinlich der asiatische, du hast ja auch über den europäischen, wie wichtig der ist, da gesprochen. Wird er zumindest irgendwann sich dem annähern, dass sie vielleicht irgendwann mal gleich wichtig sind von der Wertigkeit?
Es gibt kein weniger, also jeder Mensch, der sich für Borussia Dortmund interessiert, muss eine Wertschätzung erfahren. Aber wenn ich mal das Bild eines Lagerfeuers bemühen möchte, wenn das nicht von innen funkelt, dann kann das auch keine Funken sprühen. Und wenn wir in Dortmund nicht funktionieren, wenn wir die Menschen in Dortmund nicht mitnehmen, wenn wir die verlieren, weil wir uns von denen distanzieren oder die sich von uns, nicht wir von denen, Quatsch, wenn wir uns entfremden, was ja gerade so eine Diskussion ist durch die Corona-Zeit, durch womöglich etwas weniger Druck im Ticketing, dann haben wir auch nicht die Strahlkraft nach draußen. Und deshalb ist es immer ganz, ganz wichtig, dass man weiß, wo man herkommt und dass man seine Wurzeln nicht irgendwann vergisst und vernachlässigt. Und ja, dann gibt es natürlich eine Rangigkeit. Denn das Thema Borussia Dortmund wird nur dann auch im Ausland positiv wahrgenommen, wenn das, was ich versuche hier gerade zum Ausdruck zu bringen, wenn diese Verrücktheit auch in Dortmund entsteht. Wir sind eben Borussia Dortmund und wir funktionieren nur, weil wir eben aus Dortmund kommen. Und das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Und wir wollen weiter wachsen, wir werden die internationalen Märkte weiter erarbeiten. Aber es ist eben auch wichtig, weiter in Dortmund vertreten zu sein. Die Fans haben irgendwann mal die Frage gestellt, ihr geht ins Ausland, macht da öffentliches Training und bei uns in Dortmund findet nur alle 2 Wochen ein öffentliches Training statt. Berechtigte Frage. Müssen wir Antworten darauf finden und ist ein im ersten Moment offensichtlicher Widerspruch.
Mittlerweile ist der Saal voll, freut mich übrigens sehr. Wahrscheinlich kommt der Seifert jetzt auch gleich noch rein. Ich habe eine spontane Idee. Gerne mit einem Wort reinrufen, es muss sich nicht gemeldet werden. Womit verbindet ihr den BVB? Ein Wort.
Spontane Ideen von Alex sind immer schwierig, aber...
Ich gebe euch auch 10 Minuten Zeit. Ja, super. Das sind 2 Wörter, aber ja, also es hatten sich sonst keine Leute gemeldet, insofern... Also wir haben starke Marke, authentisch gelbe Wand für die Podcast-Hörer. Erstens, soweit fein für dich? Oder hättest du was anderes erwartet?
Nö, alles gut. Also wenn wir jetzt noch ein bisschen warten, kommt ja noch mehr. Aber das fürs Erste ist das schon ganz zutreffend. Oder hört man gerne.
Habt ihr noch was? Denn da würde ich gerne anknüpfen. Danke, ist nicht abgesprochen. Wird der BVB in Deutschland genauso gesehen wie im Ausland? Denn wenn du selber sagst, wir sind bodenständig und es ist auch wichtig, dass wir so gesehen werden, denn das macht unsere Marke aus. Wir würden natürlich sagen, na klar, das ist der Ruhrpott-Verein, das ist natürlich ein verwurzelter Arbeiterverein. International würde ich jetzt mal mutmaßen, ist das im Moment du hast ja das 4-4-2-Zitat mitgebracht. Das ist ein ganz spannender Verein, weil da so Leute wie Haaland, wie Bellingham sind. Ich würde mal behaupten, den Chinesen, der mit dem Dortmund-Trikot rumläuft, was super ist, der verbindet mit Borussia Dortmund nicht diese Pott-Mentalität. Sprecht ihr den auch anders an?
Den sprechen wir natürlich anders an, weil wir natürlich eine ganz andere Beziehung zu dem haben, die gar nicht so intensiv ist. Vollkommen klar. Wie soll jemand eine so intensive Beziehung aufbauen, wenn er Borussia Dortmund real noch nicht erlebt hat? Wir haben durch die digitalen Welten die Möglichkeit, viele Menschen anzusprechen, aber nicht in der Art, wie das im Stadion möglich ist. Aber ihr wollt ja wahrscheinlich bei jemandem wie Haaland auch auf so einen zu dem Thema bodenständig und authentisch womöglich auf so einen Widerspruch abzielen. Was die alle auszeichnet, die bei uns spielen, die reißen sich von der ersten Minute bis zur letzten Minute beim BVB den Arsch auf und identifizieren sich damit. Und die Interaktion, die zwischen Haaland und Publikum, zwischen Jude Bellingham und Publikum stattfindet, die ist doch bezeichnend für das, was Borussia Dortmund ausmacht. Und kaum ein Spieler hat Borussia Dortmund verlassen, und Borussia Dortmund hat in irgendeiner Weise übel nachgetreten oder er ist mit wenig eher verabschiedet worden. Ganz viele Spieler kommen gerne wieder zurück und ich glaube, das weiß der Dortmunder Fan zu schätzen, wenn ein Spieler, selbst wenn er nicht seine Karriere bei Borussia Dortmund beendet, von der ersten Minute bis zur letzten Minute sich zu 100% auf diesen Verein einlässt. Das ist wichtig und das merken die Menschen bei Erling, das merken sie bei Jude, aber das merken sie eben auch bei ganz, ganz vielen anderen Spielern. Die beiden sind natürlich momentan so unsere buntesten Vögel, die auch eine entsprechende Wirkung im Ausland erzielen.
Und wie macht ihr das dann, wenn so wichtig ist, dass die Spieler genau das leben, was den Verein ausmacht, was die Fans eben selber leben und dann sehen wollen? Also ich meine, jeder Verein hätte das gerne. Fällt dann der Charaktertest bei euch, bevor ihr einen Spieler verpflichtet, noch ein bisschen ausführlicher aus?
Ich glaube schon. Also das, was Michael Zorc, Sebastian Kehl dann ja auch im Doppelpass mit Aki Watzke, dem Trainer, mit unseren Scouts, also wie wir unsere Spieler verpflichten, ich glaube, das ist so ein harter Proof, der dahinter steckt, der natürlich die sportliche Ambition, die sportliche Qualität in den Mittelpunkt stellt, aber der auch die charakterliche Integrität, wir werden uns auch mal wieder da in einen Widerspruch verwickeln. Es wird auch mal einen Spieler geben, wo alle sagen, Mensch, wie ist das denn abgelaufen? Aber ich glaube, dass die Anzahl an Fauxpas, an Fehleinschätzungen bei uns deutlich geringer ist und das ist ein langer Weg, bis ein Spieler verpflichtet wird und das ist auch eine ganzheitliche Beobachtung, die da stattfindet.
Nochmal ein bisschen konkreter nachgefragt zu dieser Sache mit den ausländischen Märkten. Ihr habt Büros in Südostasien, in China. Wie regelmäßig tauscht man sich mit denen eigentlich aus?
Regelmäßig wöchentlich, auch schon vor Corona durch Videokonferenzen, ansonsten durch regelmäßige Besuche. Wir haben ja auch unsere ehemaligen Spieler mit Kalle Riedle, Jörg Heinrich, Roman Weidenfeller, DD, Patrick Ovomoyela, die als Botschafter dann auch immer zwischen den Welten pendeln, damit die Menschen dort mit unserem Verein auch in Berührung kommen. Das ist auch ein tolles Zeichen, dass unsere ehemaligen Spieler da Bock drauf haben. Wir haben eine Legendenmannschaft, wir haben eine Traditionsmannschaft, die dann auch für solche Spiele zur Verfügung stehen. Und erfreulicherweise kommen die Kollegen aus Singapur jetzt in 2 Wochen zum ersten Mal nach 1,5 Jahren auch wieder nach Deutschland.
Mit Stadionbesuch,
weil wir an dem Wochenende, ich glaube, sogar 2 Spiele haben, nämlich einmal das Champions-League-Spiel und dann auch noch das Spiel gegen Augsburg, das Heimspiel.
Und darüber hinaus, dass ihr die Legendenmannschaft da hinschickt, dass ihr Gesichter, die man einfach mit Dortmund assoziiert, ja, da hinschickt, was machen die Kollegen da konkret vor Ort, um dafür zu sorgen, dass zum Beispiel in China mehr Leute mit dem BVB in Berührung kommen und im Idealfall positiv in Berührung
wir
kommen?
Wir wollen stattfinden. Das ist am Ende wie im normalen Leben. Du kaufst und interessierst dich nur für die Dinge, die du kennst und die du sympathisch findest. Und wenn du uns nicht kennst, dann müssen wir als erstes was dafür tun, damit man uns kennt. Wir haben einen riesen Vorteil, unsere Vereinsfarben. Die sind nämlich sehr unique, schwarz-gelb. Die hat keiner, zumindest auf dem Niveau Fußball spielend. Deshalb achten wir auch darauf, dass wir immer weitestgehend in Gelb auftreten, weil das für eine hohe Wiedererkennung sorgt. Und dann müssen wir halt erfolgreich und sympathisch sein. Und das sind wir durch die Spieler, das sind wir durch die Ergebnisse, durch unseren Auftritt. Wenn wir dann auch mit den Profis vor Ort sind, ich glaube, dann treten wir wirklich sehr sympathisch auf. Und dann nutzen wir eben auch unsere ehemaligen Spieler, einen Jan Koller, einen Marcio Amoroso, die gerade genannten, die dann eben Borussia Dortmund verkörpern. Und über diese Kette Bekanntheit aufbauen, Sympathie wecken, führt das auch automatisch dazu, dass die Leute dann Bock auf Borussia Dortmund haben. So einfach ist der Weg. Und das bezieht sich und beschränkt sich dann nicht nur auf Fans, sondern auch auf Unternehmen und auf Medien, die über Borussia Dortmund berichten und die Lust haben, dann auch mit Borussia Dortmund zu werben und Partnerschaften eingehen.
Das ist übrigens ein Punkt, über den ich noch nie nachgedacht habe. Ist das ein besonderer Vorteil, dieses Schwarz-Gelb als Alleinstellungsmerkmal? Ich meine, Liverpool mit den Reds und dann gibt es die Red Devils aus Manchester, hat da wahrscheinlich ganz andere Sorgen.
Ja, also ich finde die Farbgebung richtig geil. Die bringt übrigens auch den Kontrast maximal zum Ausdruck. Und ich glaube, dass auch die Farbgebung für die besondere Intensität und Emotion steht, weil das ist wirklich maximaler Farbkontrast. Blau-Weiß, Rot-Weiß ist ja alles irgendwie so ein bisschen, ne, von der Farbenlehre Durchschnitt. Und Schwarz-Gelb ist relativ extrem und ja, auf die sind wir stolz. Und deshalb seht ihr uns ja auch so gut wie gar nicht, es sei denn, wir spielen im Pokal gegen Braunschweig, Dresden oder Aachen, so gut wie gar nicht in anderen Farben Fußball spielend.
Also die Marketingrunde im frühen, ja, was wird das gewesen, 1909, die möchte ich erlebt haben, die sich diese Farben überlegt hat.
Naja, man muss ja fairerweise sagen, wir haben ja 1909 noch in anderen Farben gespielt, sondern dann erst durch im Zuge einer Fusion ist ja dann der BVB entstanden, dann ist ja erst Schwarz-Gelb überführt worden. Wir haben auch mal darüber diskutiert, ob wir in dem eigentlichen Trikot der Gründungsväter mal spielen wollen, aber das ist so weit weg von Schwarz-Gelb, dass wir gesagt haben, das irritiert und das kriegen wir nicht aufgeklärt. Das waren ja Blau-Weiß-Rot mit so einer Schärpe. Und verwirrt nur, deshalb sollten wir da auch nicht weiter drüber reden.
Lass uns nochmal über das Stadionerlebnis sprechen. Wie ist dein Bezug zum US-Sport?
Ich bin ich bin in den USA auch mehrfach gewesen. Der amerikanische Markt ist für uns extrem interessant, weil die MLS und das Thema Fußball dort eben nicht so hochklassig sich entwickelt haben wie die anderen Sportarten. Deshalb glaube ich, gibt es auch ein Interesse am europäischen Fußball. Das unterstützt wird dann nochmal durch unsere beiden Amerikaner, Christian Pulisic und jetzt Gio Reyna. Ich selber interessiere mich dafür, aber dass ich jetzt so ein NFL-Junkie wäre, der sich jetzt in den nächsten Tagen Wochenende für Wochenende darauf freut, NBA, Baseball League finde ich mal ganz witzig, aber also ich interessiere mich dann doch eher für den europäischen Fußball.
Aber du warst bei Spielen vor Ort, hast dir das angeguckt, weil ich finde diesen Kontrast so interessant. Wir sind beide nicht nur NBA-Kommentatoren, wir waren auch schon ein paar Mal privat da drüben in den Hallen, haben uns das angeguckt. Und wenn du das erste Mal dort bist, ist allein alles, was abseits des Feldes passiert, ein reines Spektakel. Mhm. Oder das, was zwischen den Auszeiten und so weiter passiert, die Show auf dem Feld. Dieser unglaubliche Fokus der Amis auf Essen und Trinken, egal wie es auf dem Feld steht, da ist die ganze Zeit Bewegung auf der Tribüne, alles bewegt sich und kommt mit irgendwelchen riesengroßen Eimern voll Fertigem zurück. Dann auch, wenn du dir diese Stores anguckst, was du da für Merchandise-Artikel kriegen kannst. Inwiefern kann man sich als Marketing-Fachmann da so ein bisschen überhaupt dran orientieren? Sollte das vielleicht tun, weil man hat ja mal das Gefühl, in den USA ist alles bis zur Endstufe durchgespielt und kommt dann vielleicht mit ein bisschen Verspätung hier bei uns an? Oder ist es gut, dass wir hier eine ganz andere Form des Sportkonsums, sage ich jetzt mal, im Stadion haben?
Finde ich ja, und jetzt bin ich auch wirklich Vertreter von Borussia Dortmund und nicht von irgendeinem Fußballfan. Ich rede jetzt wirklich nur über den BVB. Und da bin ich froh, dass zwischen dem amerikanischen Sport und uns nicht nur der Atlantische Ozean liegt, sondern eben auch noch ein bisschen mehr. Und Herbert Heiner hatte das ja hier vorhin auch auf einer anderen Bühne nochmal sehr gut zum Ausdruck gebracht, warum eben eine Super League hier in Europa erfreulicherweise nicht funktioniert, was in den USA womöglich selbstverständlich ist. Wir brauchen einen Wettbewerb und ich glaube auch, dass wir gut beraten sind, dass der Fußball im Vordergrund steht. Zu viel Verwässerung, zu viel Dehnung ist nicht gut. Und das wird auch hoffentlich noch möglichst lange so bleiben. Wir müssen uns natürlich nur die Frage stellen, wie erreichen wir die jungen Menschen, die dann vielleicht eine Affinität auch zu amerikanischen Sport haben, zu anderen Freizeitaktivitäten. Da müssen wir uns ein paar Fragen stellen. Das heißt aber für mich nicht, dass wir das Spiel verändern müssen. Ganz im Gegenteil. Der Fußball muss im Mittelpunkt stehen. Vielleicht in der Art und Weise, wie wir ihn anbieten, wie wir ihn medial zur Verfügung stellen. Darüber kann man diskutieren. Aber ich glaube, wir sind gut beraten, wenn wir uns auf die 90 Minuten Fußball fokussieren.
Ich würde ja fast noch weitergehen. Also wenn zum Beispiel vergangenes Jahr Benni auf diesem Stuhl und auf deinem Stuhl Simon Rolfes gesessen hat, haben wir natürlich auch darüber geredet, dass der im Zuge seines, jetzt hilf mir, Masters of Trainer International Management Ausbildung, den Namen habe ich leider vergessen, aber ich recherchiere ihn noch nach, dass er auch da drüben gewesen ist, um sich Franchises anzuschauen, um sich Dinge abzugucken. Wenn ich mir das Stadionerlebnis alleine im Signal Iduna Park anschaue, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass da auch mal Leute aus deren Ligen rübergucken, um zu schauen, wie sowas auch funktionieren kann. Gibt es das mal?
Ja, hat es gegeben. Beste Beispiel ist Los Angeles Football Club, LAFC. Die haben nicht nur einen neuen Club gegründet, sondern auch ein neues Stadion gebaut. Und die sind bei uns gewesen und haben sich im Hinblick auf ihre Fankultur, die natürlich so ein bisschen mehr geplant wird, als dass sie wie bei uns organisch entsteht, ganz gezielt aufgrund ihrer Erfahrung in Dortmund für Stehplätze entschieden, was ja für einen amerikanischen Sport eher untypisch ist. Und ja, ich glaube, dass wir auch an vielen Stellen Vorbildcharakter haben, was unser Stadion angeht. Ja, es ist kein modernes Stadion. Ja, wir haben eine andere Infrastruktur als andere. Wir haben eine relativ schlechte Verkehrserschließung, aber wir sind mitten in der Stadt. Wir haben die größte Stehplatztribüne. Wir sind ein richtiger Kessel. Und ich glaube, das ist mit einer der Gründe, warum die Menschen auch so viel Bock auf den BVB und die Heimspiele haben. Und mag es modernere Stadien in den USA geben, mag es Stadien geben, die mehr zum Verweilen einladen. Unseres ist ein Fußballstadion. Es passt eben wie Arsch auf Eimer zum BVB. Und deshalb würde ich das immer bewahren, was nicht heißen soll, dass man benchmarken muss, dass man sich anderes anguckt und auch Ideen holt. Aber auch durch das Beobachten seine klaren Leitplanken aufgezeigt bekommt und sagt, da gibt es rote Linien, die sollten wir als BVB nicht überschreiten.
Und dann sind wir auch wieder an dem Punkt, Sachen, wenn dann verstärken und nicht komplett anders machen, weil man besonders kreativ beispielsweise im Marketingteam sein will.
Wir brauchen uns nicht über die Innovation und die Kreativität zu definieren. Das ist nicht Borussia Dortmund. Wir müssen glaubwürdig bleiben, wir müssen authentisch sein. Wir haben eine gesellschaftliche Verantwortung. Die dürfen wir nicht aufs Spiel setzen, weil wir eben auch eine Leuchtturmfunktion haben. Und deshalb muss man immer so ein bisschen Schuster, bleib bei deinen Leisten. Denk dran, Kerngeschäft ist Fußball. Ja, wir müssen uns auch weiterentwickeln. Aber wir brauchen nicht First Mover sein, wir müssen nicht super innovativ sein, dürfen die Zukunft natürlich nicht verpennen. Das muss immer ausbalanciert sein. Der Mix macht's am Ende aus.
Gibt es da eigentlich große Unterschiede in Deutschland, also zum Beispiel zum Hamburger SV? Muss man mit der Marke HSV anders umgehen als mit der Marke BVB?
Ich mag das nicht, anderen Ratschlägen zu geben. Ich glaube, wir sind gut beraten, uns mit dem BVB auseinanderzusetzen. Da haben wir genug zu tun und ich hoffe, dass das, was wir machen, so passgenau wie nur möglich für den BVB ist. Und man muss auch sich mit dem Verein auseinandersetzen. Ich habe zwar auch mal beim HSV in anderer Funktion arbeiten dürfen, aber das mittlerweile so lange kann ich überhaupt nicht mehr beurteilen. Und ich glaube, bevor man über jemanden redet, muss man ein viel besseres Verständnis haben und ein Gespür dafür haben. Das hoffe ich, dass ich das für den BVB habe, aber maße ich mir nicht an über andere.
Kommen wir nochmal zu dir persönlich. Dein persönliches Stadionerlebnis besteht häufig zu einem hohen Prozentsatz auch daraus, dass du neben Aki Watzke sitzt. Das ist sicherlich auch ein Erlebnis während Spielen.
Ja, Matthias Sammer ist dazu gekommen. Ja. Ne, aber es ist, am Ende ist das eine Fortsetzung von dem, was Aki Watzke ausmacht.
Ich wollte das gerade fragen, wie sich das, ihr habt die ganze Zeit Kameras auf euch gerichtet. Wahrscheinlich habt ihr euch alle irgendwann mal diszipliniert, euch ein bisschen zumindest äußerlich zu zügeln. Wie auch immer, geht das?
Ich glaube, wenn wir ein Fußballspiel gucken, dann sind wir schon sehr emotional dabei. Der Aki Watzke ist da, ich glaube, der sehr diszipliniert. Das haben wir alle ganz gut im Griff, aber es gibt ja erfreulicherweise auch Minuten und Sequenzen, die bei euch nicht zu sehen sind. Das ist schon hoch emotional. Das ist mit hoher Anspannung, teilweise auch mit verbaler Aggressivität verbunden. Das ist Stress pur und wenn es dann gut geht, am Ende auch Freude pur.
Jetzt hast du vorhin diese grundlegende Frage schon mal selbst auch so ein bisschen angerissen. Diese drohende Entfremdung, über die immer wieder gesprochen wird. Fußballfans und der Kalender wird voller und Sponsoren fragwürdiger Natur und streikende Spieler und so weiter und so fort. Wie konkret siehst du eine Gefahr, zumindest was deinem BVB angeht, dass das auch ein Thema ist vielleicht schon oder werden könnte?
Also ich glaube, dass wir die Gefahren sehen und das Bewusstsein dafür haben, dass man sich diesen Gefahren stellen muss. Also wir sind nicht diejenigen, die alles rosa-rot malen oder Auge zu und durch, sondern wir merken auch schon, was Sache ist. Aber ich glaube, dass wir an zwei Stellen gezeigt haben, dass wir eben doch etwas mehr Verantwortung haben. Wir sind bei der Idee der Super League ganz klar von vornherein ablehnend gewesen. Und ich glaube, wir machen mittlerweile so viele Dinge auch abseits des Fußballplatzes, die deutlich machen, dass dieser Verein um seine gesellschaftliche Relevanz und seine gesellschaftliche Vorbildfunktion weiß. Unser Engagement gegen Antisemitismus, gegen Rassismus, für Toleranz, unsere Aktivitäten, die wir in Jerusalem anlässlich der Erweiterung der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem ergriffen haben. Ich glaube, wir haben so ein paar Maßnahmen, die deutlich machen, dass wir das nicht nur machen, weil wir das machen müssen, sondern weil das unsere Überzeugung ist. Und ich glaube, dass das auch dazu führt, dass wir bestimmte Entwicklungen nicht unterstützen werden und auch im Rahmen der Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stellen, wir sind natürlich immer Bestandteil einer Gemeinschaft, wissen, dass wir hier und da auch Stoppschilder setzen müssen.
Und wie groß ist die Sorge, dass andere diese Stoppschilder aber einfach überfahren und man keine Chance hat?
Ich habe den Eindruck, dass wir in den letzten Monaten, mit Ausnahme vielleicht der Diskussion um die Verteilung von Fernsehgeldern, im deutschen Fußball alle sehr viel enger zusammengerückt sind. Ich glaube, die Art und Weise, wie Bayern München und Borussia Dortmund klare Kante gegen die Super League gezeigt haben, war schon beeindruckend. Dafür haben wir ja auch als deutscher Fußball viel Lob bekommen. Also ich habe schon den Eindruck, dass wir hier, was den deutschen Fußball angeht, diesbezüglich eher geschlossener auftreten, als wir das noch vielleicht vor ein paar Monaten getan haben.
Ich glaube auch. Nicht weit von uns entfernt hat Christian Seifert gerade gelächelt. Zum Abschluss vielleicht noch was Persönliches. Dann können wir die Runde schließen. Du hast deinen Vertrag verlängert, genauso wie den Kollegen.
Borussia Dortmund hat ihn verlängert. Ne? Ich habe dann konnte nicht mehr Nein sagen.
Bis 2025, richtig?
Korrekt, ja.
War im März. Gibt es zumindest, was deinen beruflichen Lebensplan angeht, nochmal eine Idee, was anderes zu machen? Oder ist das jetzt bis zur Rente schwarz-gelb?
Ich hoffe, weil mir das unfassbar viel Spaß macht. Ich habe nie einen Masterplan, sondern ich bin dann jemand, der glaubt, dass die Dinge ihren Lauf nehmen. Ich bin mega happy, dass ich für diesen Verein arbeiten darf, bin mir der Verantwortung bewusst, mache das jetzt hoffentlich bis 25, wenn ich vorher nicht irgendwie goldene Löffel geklaut haben sollte. Und ich wünsche mir, noch länger für diesen Verein arbeiten zu dürfen, wobei man dann auch irgendwann immer wissen muss, wann Schluss ist. Aber momentan macht mir das einfach unfassbar viel Freude, weil es gibt nichts Besseres, als für Schwarz-Gelb arbeiten zu dürfen.
Und dann soll das weiter in dem Bereich sein?
Ja, also ich hoffe, dass ich den einigermaßen gut verantworte und dass man mir nicht irgendwie meint, was wegnehmen zu müssen, ja.
Dann sagen wir toi, toi, toi. Carsten, lieben Dank.
Ich danke euch.
Danke natürlich auch euch. Also wir hätten noch, da wollte gerade jemand klatschen. Das nehmen wir mit, das ist auch immer schön für die Leute, die es dann hören. Wenn du noch 5 Minuten hast, also
klar.
Es war vielleicht nicht meine allerbeste Idee, aber ich würde euch nochmal auffordern, wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr vielleicht noch 1, 2 Fragen stellen. Ich glaube, 5 Minuten hättest du noch. Ne?
Das kriegen wir hin, überhaupt kein Thema.
Da ganz hinten.
Wie kann es denn so eine Doku wie Inside Borussia Dortmund auch ein Tool für euch, für eure Marke, den BVB einmal in Deutschland zu positionieren, aber auch gerade im Ausland? Ja.
Also Schlüsselloch öffnen hilft, die Menschen mitzunehmen. Wir haben gerade bei einem anderen Panel ja über Reichweite gesprochen. Viele Menschen für uns zu interessieren ist wichtig. Ich glaube, die Reichweite haben wir jetzt erreicht. Jetzt müssen wir uns in der Tat ein bisschen um die Conversion kümmern, dass wir auch Engagement und Involvement selber mehr steuern können, als dass wir immer auf die Third Parties angewiesen sind. Aber ich bin den Kollegen hier auch, ob DAZN oder Kicker, dankbar, dass sie über uns berichten, dass sie uns die Möglichkeit geben. Wir haben mit DAZN ja im letzten Jahr auch die BVB-Episoden gemacht. Das hilft uns, zu zeigen, wofür dieser BVB steht. Wir versuchen, das so individuell wie möglich aufzubereiten. Und jeder Mensch, der sich mehr für Borussia Dortmund interessiert, hilft uns als Borussia Dortmund, uns auch weiterzuentwickeln. Und dazu trägt eine solche Dokumentation dann auch bei, weil sie, glaube ich, auch ausdrückt, wofür der BVB steht und ein paar Insights vermittelt hat, die man ohne eine solche Doku nicht erfährt.
Notiz an mich, den Teil schneiden wir auch noch in den Kicker Meets the Zone Podcast Teil rein. Da freuen sich die Chefs. Gibt es noch was weiteres?
Ich hätte noch eine Frage.
Herr Zander.
Ja, bitte. Darf man als BVB-Geschäftsführer eigentlich sagen, dass einem der FC Schalke in der Bundesliga fehlt und die Derbys?
Ja, darf man immer sagen, klar. Ich habe auch die Tage noch mal drüber nachgedacht, fehlen sie mir oder fehlen sie mir nicht. Als dann die Kollegen gegen Aue 1-1 gespielt haben, habe ich mich mal eine Sekunde hinterfragen müssen, ob meine Reaktion, die ich mit meinem Sohn gezeigt habe, aber schön rumgelabert und nicht auf den Punkt gebracht. Aber Häme finde ich einen relativ schlechten Begleiter. Und Missgunst erst recht. Und von daher, ich glaube, solche Spiele brauchen wir. Und wir müssen, wenn wir jetzt schon Christian Seifert 2-3 Mal genannt haben, wir müssen auch ein bisschen an die Wertigkeit der Bundesliga denken. Und da fehlt ein solches Derby. Denn wir haben ehrlich gesagt kein Derby mehr. Das andere findet auch in der 2. Liga mit Pauli gegen den HSV statt. Das Münchner Derby hat es, glaube ich, lange nicht mehr gegeben. Und dann gibt es vielleicht noch die rheinischen Derbys. Es gibt noch nicht mal mehr ein Nordderby in der Bundesliga, weil die beiden auch nicht dabei sind. Ja, gut, das Berliner Derby, aber das ist vielleicht noch nicht so traditionsreich wie andere Derbys. Also ich glaube, man spielt besser in der Bundesliga gegen Schalke, als dass man sich über Misserfolg der Blauen in der zweiten Liga freut.
Das ist doch ein versöhnliches Ende. Vielen Dank, Carsten, für deine Zeit. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid und viel Spaß noch auf dem Spobis. Wer mag, kommt nochmal hier vor, wenn es noch irgendwelche Fragen zur Kicker-Miet-Saison gibt. Vielen Dank erstmal euch allen, dass ihr hier wart.
Danke euch.
Ja, ich würde sagen, da haben wir uns durchgehangelt. Ähnlich wie abends dann am Altbierglas. Ist weiterhin eine große Qualität von Benny Zander. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal Altbier getrunken habe, aber wir sind dann nach dem Spobis, ist so eine kleine Mini-Insider-Tradition, noch in etwas kleinerer Runde in die Innenstadt gegangen. Und ihr kennt das, in Düsseldorf gibt's halt Alt. Und normalerweise werde ich damit nicht selbiges, aber es war einfach klar, man trinkt heute genau das. Und ich habe mal wieder das große Problem gemerkt, du verlierst völlig den Überblick. Ich kann dir nicht sagen, ob ich 6 oder 26 Alt am Ende getrunken habe.
Ist das gleich, wie wenn man in Köln ist und Kölsch trinkt, ne? Dadurch, dass es halt diese kleinen Fläschlein sind, diese kleinen Gläser.
Vorsicht, also da sind sie, glaube ich, sehr, sehr penibel. Es ist nur von der Größe das gleiche.
Ja, das meine ich.
Ist natürlich zwischen Düsseldorf und Köln ein Riesenunterschied. Ja. Eins ist besser als das andere, aber wir sagen nicht was.
Was haben wir uns da von diversen Menschen, die wir in Köln und Düsseldorf kennen, wie immer der eine gesagt hat, ja, da seid ihr ja mal auf der richtigen, oder der andere dann sofort, ne, da seid ihr ja genau auf der falschen Reihenseite. Da kennen die auch nichts, ne? Diese Rivalität ist schon spannend.
Mhm. Ja, die sollten mal wieder Fußball gegeneinander spielen. Lass uns über die Dortmunder reden, die haben dann ja nach unserem Interview mit Carsten Kramer Fußball gespielt. Ich habe es vorhin schon gesagt, für mich, ja, ich glaube, das beste Saisonspiel bislang gegen Bayer 04 Leverkusen. Das hatte mit Dortmund zu tun, aber ich glaube, wir müssen auch so langsam mal über Leverkusen reden. Leverkusen ist vielleicht gerade die attraktivste Fußballmannschaft Deutschlands.
Wichtige Frage zum Einstieg. Kann man das wirklich, also ich würde das unterschreiben, aber du sagst jetzt, wie hast du es gerade formuliert, wahrscheinlich das beste Saisonspiel bislang. Das ist aber ja nur darauf gemünzt, wenn du einen Teil des zum Fußball gehörenden rauslässt, oder? Nämlich die Defensive.
Naja, das ist die alte Thematik.
Also das attraktivste Spiel vielleicht. Das Beste, da würden dir, glaube ich, manche Trainer widersprechen, weil die natürlich reihenweise die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, was da defensiv passiert ist.
Ja, aber ich finde, da gibt es auch einzelne Situationen. Wir gehen das gleich nochmal ein bisschen chronologisch durch. Aber ich finde, man kann auch zu einem 4:3 sagen, dass es ein super Fußballspiel gewesen ist, wenn kleine Fehler, die es einfach gibt, ohne dass man sagen muss, das war dann quasi auf der Kontraseite, so krass ausgenutzt werden. Und ich finde, dafür stand dieses Spiel. Also es war nicht so wie gestern zum Beispiel, die Stuttgarter werfen ein und Frankfurt darf allein aufs Tor zu rennen. Ne? Also sowas war es nicht. Das ist dann auch ein spektakuläres Spiel. Aber ich finde, es gab weniger klare Fehler. Es gab Fehler, über die müssen wir reden. Aber ich finde vor allen Dingen beeindruckend, mit welcher Klasse diese Fehler ausgenutzt wurden. Und deswegen würde ich da schon sagen, das war ja spektakulär sowieso, aber auch wirklich ein gutes Spiel.
Ja, also verstehe mich da nicht falsch. Ne? Ich bin auch immer Fokus 75% mindestens auf das, was halt, das macht für mich Fußball aus. Und wie ist der schöne Satz immer? Deswegen haben ja alle mal angefangen, Fußball zu spielen. Also egal, ob im Garten mit den Eltern oder dann später auf dem Bolzplatz. Keiner hat ja angefangen, erstmal aktiv gegen den Ball zu treten, weil er gerne verteidigen wollte. Sondern alle wollten
ja aber du verstehst mich falsch. Also ich finde nicht, dass das eine Partie war, wo ganz schlechte Abwehrreihen auf ganz gute Angriffsreihen getroffen sind, sondern die Angriffsreihen waren halt in dem Fall besonders stark. Mhm. Und also es gibt Spiele, da geht es 5-4 aus und man muss sagen, ja, eigentlich muss man die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Aber das ist wie manche Leute sich hinstellen und bei einem 0-0 sagen, ja, taktisch war das natürlich ein ganz spannendes Spiel. Es gibt auch 0-0s, die unglaublich schlecht sind. Also frag mal bei Union Augsburg nach. Mhm. Ne? Und dann gibt es aber natürlich auch 0-0s, wo man sagen kann, da ist eine wahnsinnige Intensität drin, du merkst, also ich finde immer, so eine Spielqualität, die merkst du an dem Versuch, Fehler auszunutzen. Denn Fehler wird es immer geben. Und nochmal, das ist für mich bis zu einem gewissen Grad an Fehlerschwere, sage ich jetzt mal, auch völlig normal und wertet dann so ein Spiel jetzt nicht krass ab. Aber wenn du dann siehst, so, Atletico-mäßig. Wir schnappen zu mit Balleroberung und gehen dann aber auch mit 5-6 Leuten in den Konter und spielen das sauber aus, ne? So wie Leverkusen das brillant gemacht hat. Dann ist das ja enorme Qualität. Und wenn sich daraus dann 6-7 Tore ergeben auf beiden Seiten, dann ist das ein Offensivspektakel. Aber eines, wo ich jetzt nicht sage, naja, weil wir die Abwehr ausklammern müssen, die waren ja schlecht. Also die besten Fußballspiele sind die, wo es eine tolle Verteidigungsleistung gibt, aber eine noch bessere Angriffsleistung. Und ich würde es eher in die Richtung einordnen. Ja, wie gesagt, ja, es gab individuelle Fehler, aber eben nicht so krasse wie in anderen Spielen.
Ja. Also sind wir schon eher auf einer Linie. Unterschied im Übrigen zu dem Union-Augsburg-Spiel, das fand ich gar nicht so schlecht, auch mit den ganzen Alu-Treffern für Union. Aber das ist ein anderes Thema. Lass uns mal auf die Aufstellung gucken und natürlich, du hast vollkommen recht, auch mal auf die Leverkusener blicken und einfach mal so ein bisschen versuchen zu analysieren, warum diese Truppe gerade so viel Spaß macht und ja auch, jetzt haben sie zwar mal verloren nach 7 Punkten aus den ersten 3 Spielen, aber warum sie halt auch offensichtlich unter dem neuen Trainer so gut funktioniert. Da sehe ich hinten einen sehr guten Torhüter natürlich mit Radetzky, logisch auch einen Jonathan Tah, der eigentlich bislang einen guten Saisonstart hatte, jetzt bei zumindest einem Gegentor ein bisschen unglücklich aussah. Interessante Außenverteidiger mit Frimpong und Bakker, ne? Sie haben sowieso sehr viele junge, interessante Spieler noch zusätzlicher zu Wirtz und Diaby noch geholt, also zum Beispiel diesen Adli auch noch verpflichtet. Dann haben sie diesmal auf der 6 gespielt mit Andrich und dem hierbei, was auch daran lag, Arangis Nationalmannschaft war gar keine Option und Palacios saß 90 Minuten auf der Bank, weil der ganz spät erst wieder zurückkam. Das war ja eh aus Leverkusener Sicht ein totaler Graus mit den Länderspielreisen für die Südamerikaner, ne? Und dann eben Wirtz, Paulinho, der unfassbar in die Saison gestartete Moussa Diaby, frisch gebackener französischer Nationalspieler und vorne drin Patrick Schick, der ja schon bei der EM wieder gezeigt hat, wie gut er ist. Also das ist einfach schon brutale Qualität, wenn du dann halt auch noch einen Adli, einen Alario von der Bank bringen kannst. Bellarabi war jetzt wieder eine Option, Amiri hat gar nicht gespielt. Also fußballerisch, aber irgendwie haben wir das in den letzten Jahren ja auch gesagt, steckt ganz, ganz viel drin. Die Frage ist die Konstanz und die Widerstandsfähigkeit bei Rückschlägen. So, und die haben wir natürlich jetzt noch nicht so erlebt, aber man muss ja auch nicht darauf fokussieren, sondern man kann ja auch einfach mal sagen, boah, das ist bislang super unterhaltsam, erfrischend und macht einfach Spaß, was Leverkusen in dieser Saison macht.
Ja, ist ja definitiv nicht fehlerlos. Also gerade in den Spielen davor, so ein Bakker zum Beispiel, der ist ganz schön gestrauchelt, ne? Der hatte richtig dicke individuelle Böcke drin in den ersten Saisonspielen. Da hinten muss ich mir auch dann noch ein Bild machen von den anderen Leuten. Tah fand ich bislang auch solide. Kosunu hat jetzt ein sehr, sehr schwaches Spiel hingelegt. Also den muss man dann in Sachen Fehlern schon am ehesten ansprechen. Aber ich finde die Kombination, auch wenn es natürlich jetzt auch aus Fitnessgründen sich fast von selbst aufgestellt hat, Andrich und Demir bei spannend. Ich finde, ein Team, das Bock auf Fußballspielen hat, das siehst du alleine immer schon daran, dass eine Doppel-Sechs mit einem Fußballer und einem Arbeiter aufgestellt ist. Die ganz krassen Teams, wir erinnern uns an die EM-Folgen, als wir über die deutsche Nationalmannschaft geredet haben, die spielen da sogar mit zwei spielenden Sechsern, aber das ist nun wirklich eine absolute Ausnahme. Normalerweise hast du, ja, also einen Arbeiter, Marke Andrich, hast du ja in fast jeder Bundesligamannschaft drin. Und dann gibt es eine Menge, die haben da auch noch einen zweiten Arbeiter, der sich vor allen Dingen über Zweikampfstärke, über Stellungsspiel, über all das, was du da zentral erstmal brauchst, definiert. Dem hierbei kommt über eine ganz andere Qualität. Das ist der Fußballer. Das ist das, was wir bei Wolfsburg zum Beispiel ja oft schon besprochen haben, dass da der Arbeiter, der Athlet, Schlager ist und daneben der clevere Fußballer, der technisch hochveranlagte Maxi Arnold. Das gibt es bei anderen Vereinen auch, aber hier merkt man es eben, da setzt dann der Trainer ganz klar auf diese zwei Optionen, diese quasi sich im besten Fall gegenseitig ergänzenden Optionen mit dem Arbeiter und dem Spieler. Und dann hast du davor, du hast es gesagt, Leute, die unglaublich Freude machen. Paulinho, also der macht auch noch viel falsch, aber der will immer. Diaby, der macht weniger falsch und will auch immer. Also wann immer sich eine Situation ergibt, gehen sie ins Tempo. Wirtz mit einem überragenden Spiel gegen den BVB jetzt hat gezeigt, dass er eben auch den Unterschied machen kann. Das ist ja so das, wo er sich noch hinentwickeln muss, mit dieser Konstanz aufzutreten, dass du bei dem nicht mal in jedem dritten Spiel das Gefühl hast, so guck mal, so kriegt das hin, ist auch so ein bisschen so ein Havertz-Problem zum Beispiel, sondern dass du halt einfach immer weißt, oh, der hat gerade Platz, der schaltet jetzt um, damit wird er was Gutes machen. Der wird jetzt gefährlich werden. Wenn der in den Ball kommt, dann verändert sich das Spiel zum Positiven für Leverkusen, weil es schneller wird, weil es technisch hochwertiger wird. Das war jetzt in dem Fall, in diesem Spiel regelmäßig zu sehen. Da muss er mit Konstanz rankommen. Und dann hast du vorne natürlich eine absolute Luxussituation. Hast Schick, der jetzt auch wieder super Abschlussqualitäten bewiesen hat und kannst dann ja sogar noch einen Lucas Alario von der Bank bringen. Also und wie gesagt, so ein Amiri jetzt zum Beispiel komplett auf der Bank gewesen. Also das ist offensiv eine enorme Qualität. Ja, das matcht, glaube ich, nicht mit der Defensive. Also wenn man jetzt die offensiven Vier mit den defensiven Vier vergleicht, also die Doppel-Sechs mal ausgeklammert, dann ist das offensiv schon nochmal eine andere Liga. Auch wenn ich mir, wie gesagt, da hinten noch ein richtig konkretes Bild machen muss. Aber also ich gucke denen gerade extrem gerne beim Fußballspielen zu. Jetzt merke ich selber, dass ich mich in die Richtung argumentiere. Vor allen Dingen, weil die Offensive toll ist und die Defensive dann beim Gegner was zulässt. Aber wie gesagt, ich fand die da hinten jetzt auch nicht brutal schlecht.
Einschränkung bei Florian Wirtz, weil ich glaube, es geht dir wie mir. Wir vergessen, dass er erst 18 ist. Ich glaube, den Step, dafür hat er noch insgesamt 2 Jahre Zeit, um das konstant. Also klar, ne, auch bei Musiala zum Beispiel wirst du diese Schwankung einfach drin haben, weil wir dadurch, dass die so früh in die Liga gespielt werden, manchmal vergessen. Also ich habe mich echt gewundert, als ich jetzt am Wochenende wieder im Radiostudio beim Sportradio stand und geguckt habe. Und der Wirtz ist ja immer noch erst 18. Ja? Also, und der ist ja schon so lange dabei. Und spielt er halt so ein Spiel. Ne? Und vor allem dieser erste Abschluss. Wie oft hast du in deinem Leben den Satz gehört, auf keinen Fall mit der Fußspitze, auf keinen Fall mit der Pike. Es gibt Situationen, da ist dieser Satz einfach falsch. Und das ist eine Situation, wenn, also in dem Moment, wo er da so ein bisschen von rechts auf den 16er zuläuft und die Lücke ist natürlich viel zu groß da hinten, klar, Ballverlust tut auch einfach weh. Akanji, Pongracic kriegen es dann aber, weil sie sich irgendwie auch nicht richtig miteinander abgestimmt bekommen, kriegen die Lücke nicht zu. Und jetzt hat er 2 Möglichkeiten. Er kann es versuchen mit dem rechten Außenriss, dann bin ich mir sicher, Kobel hält. Er kann versuchen, ihn sich noch einmal ein bisschen nach links rüber zu stecken, dann muss er aber ausholen, vielleicht wird er gefoult, vielleicht kommt doch noch ein Verteidiger rein. Das Einzige, was er ansatzlos in dem Moment machen kann, und er hat halt die Technik dafür, ist, wie das Tippkick-Männchen die Pike nehmen, und wenn du den halt genauso triffst, dann geht er unten rechts rein. Das heißt, dieser Satz, lasst euch das, liebe junge Fußballer und Fußballerinnen da draußen von den Trainern, ja, in vielen Situationen stimmt es, aber es gibt Situationen, da ist das mit der Pike auch einfach eine gute Variante, weil du auch mal überraschend abschließen kannst und ansatzlos abschließen kannst. Das hat er in dem Fall natürlich gemacht. Geiles Tor.
9. Minute. Ich glaube, so 17 Meter dürften es gewesen sein, ja, mit der Pike. Ich habe mich gefragt, was wohl das die höchste Distanz, die je mit der Pike zu einem Torerfolg geführt hat, gewesen ist. Frage an euch da draußen, Hashtag KMD Podcast. Ich weiß nicht, ob ich mich an einen weiter entfernten Pikentreffer erinnern kann als den. Es wird schon mal einen gegeben haben, aber der ist jetzt erstmal gesetzt an Nummer 1. Ich glaube, es war noch vor dem 16er, dass er abgeschlossen hat. Klar, Kiefer versucht ja ein bisschen den Winkel zu verkürzen, so, dann ist das auch nochmal im Verhältnis was anderes, aber unterm Strich. Außerhalb des 16ers mit der Pike, da muss man erstmal suchen. Aber vielleicht habt ihr noch Ideen. Und ja, also natürlich hat er Zeit. Mit 18 habe ich angefangen, zum ersten Mal mein Geschirr selber abzuwaschen. Also dann darf man dem auch noch die nächsten Schritte auf dem Fußballplatz erlauben. Das ist völlig klar. Und du siehst halt in dieser Situation, da sind dann die jungen, wilden, dynamischen Paulinho Wirtz, die das super schnell machen nach einem Ballgewinn. Und das ist halt das, was bei denen gerade Spaß macht. Vielleicht müssen wir noch kurz über den BVB reden. Da ist Pongracic, du hast den gerade einmal erwähnt, in der Startaufstellung gewesen, der Mann, der neu gekommen ist vom VfL Wolfsburg und helfen muss, weil da einfach niemand da ist. Hummels kam dann noch zurück, aber für den Moment ist das, glaube ich, eine ganz wichtige Personalie. Und Brandt ist aufs Feld geschickt worden, über den würde ich dann auch gleich noch ein bisschen intensiver reden, denn der war mal wieder der Ich-mache-Benny-Spaß-Brandt, ja, den du so vermisst hast. Rainer und Malen dafür auf der Bank. Der Mann, der mir von Christian Günther im Managerspiel empfohlen wurde, jetzt zum ersten Mal nicht in der Startelf. Malen, ich muss ehrlich sagen, das hat offensiv aber ohne ihn schon sehr, sehr gut ausgesehen beim BVB.
Es war wieder diese Raute und halt dann Reus und Haaland, ne? Die halt da vorne dann wirbeln und die dann auch immer mal, kommt einer mal über die rechte Halbspur, kommt einer über die linke Halbspur, das ist dann total variabel. Und wenn du dann einen Brand hast, der so spielfreudig ist und da Bock hat mitzuzocken, dann sieht es gut aus. Haaland macht den Ausgleich, 37. Minute.
Vor einer 11. Minute schon Riesenchance von Brand, ne? Ja. Also er war auch selber torgefährlich, ja, hat den daneben gehoben, ganz ähnliche Aktionen wie beim 1-0 auf der anderen Seite.
Meunier, eine Flanke nach der anderen hat er da reingeklingelt und dann macht Haaland in der 37. den Ausgleich. Kurze Zeit später zappelt der Ball wieder im Netz, aber aberkannt wegen eines Foulspiels in der Entstehung des Tores von Jude Bellingham, bleibt beim 1-1 und dann kurz vor der Pause genau so eine Sequenz, die du beschrieben hast, wo Leverkusen aber so schnell und mit so wenigen Kontakten umschaltet. Wirtz, ja, läuft durch, auch die Vorlage von ihm ist übrigens wieder nicht Innenseitenpass, sondern irgendwie so ein ganz leicht gechippter Pass, der aber genau in den Lauf von Schick ist, dass der nur noch mit dem ersten Kontakt abschließen muss. Und das macht er unten rechts rein an Kobel vorbei. Und statt 2-1 Dortmund geht es mit 2-1 Leverkusen in die
Pause. Unglaubliches Tor, ne? Also, ja, also das Umschalten ich habe nicht mitgestoppt, aber das sind so Sachen. Ich habe ja einen neuen Kollegen, Ralf Rangnick, der ja bekannt dafür ist, dass er auch eingeführt hat, Zeit zu stoppen, wie schnell braucht man von hinten Balleroberung nach vorne zum Tor. Also da wäre er, glaube ich, gar nicht schnell genug gewesen, die Stoppuhr anzumachen. Also das war der perfekte Umschaltangriff.
Ja, überragend. Und dann also überragend diese erste Halbzeit, und es sollte in der zweiten Halbzeit einfach so weitergehen. Denn kurz nach Wiederanpfiff dann eben der Auftritt von Julian Brandt. Erinnerst du dich, der hatte doch einmal, wann war denn das, vergangene Saison oder in der Saison davor, hatte der doch schon so ein für uns Tor des Jahres Anwärter-Ding, wo er irgendwie so einen halben Zidane-Trick im Strafraum links macht und dann abschließt. Und jetzt hat er wieder so eine Bewegung drin, die einfach dann pure Begabung ist und man nicht lernen kann. Er kriegt den Ball von Haaland rechts in den 16er rein, so ein bisschen in den Rücken gespielt. Und was macht er? Er nimmt ihn einfach hinterm linken Standbein im Lauf mit der rechten Hacke quasi mit, um dann mit dem nächsten ersten Kontakt ihn sogar nochmal am Gegner vorbeizulegen und dann aus relativ spitzem Winkel das Ding reinzuwemsen. Das ist der Julian Brandt, bei dem ich mir erhoffe, und bei dem im Übrigen, im Unterschied zu Florian Wirtz, kann man das sagen, da erhoffe ich mir, der muss nicht jede Woche solche Tore schießen, die sonst keiner in der Lage ist zu erzielen, aber da muss die Konstanz irgendwie rein, und da wünsche ich mir einfach, und ich bin, weiß Gott, kein BVB-Fan, aber dass Marco Rose das mit ihm irgendwie hinbekommt, dass der in dieser Mannschaft, die so Bock auf Zocken hat, dass der da wieder aufblüht und jede Woche uns zeigt, was in dieser Überraschungskiste Julian Brandt drin ist.
Ja, und das ist dann wieder so ein Tor, das bei mir genau diesen Eindruck hinterlassen hat. Also natürlich, da sah Tah nicht besonders gut aus. Vorher Haaland bei diesem Kopfballtreffer auch viel zu frei, aber was sie dann daraus machen. Also es ist erstmal offensive Begeisterung. Und dann muss man natürlich schauen, was ist da hinten falsch gelaufen. Aber ich finde, diese Qualität in der Offensivaktion, die ist viel größer als die Schwäche in der Defensivaktion jeweils. Und das war das, was mich an dem Spiel so begeistert hat.
Und ich bin, das
merkst du, nachhaltig noch irgendwie emotionalisiert.
Und ich habe im Übrigen das Gefühl, dass das auch immer schwerer wird für die Verteidiger. Also, dass die Qualität einfach in hohem Tempo mit Ball so viel besser teilweise bei den Spielern geworden ist im Vergleich zu, sagen wir mal, vor 30 Jahren, wo die alle am Ball, haben wir ja letztens zum Beispiel mit Gonzalo Castro auch drüber gesprochen, da hattest du unglaublich viele Schnicker und unglaublich viele Zocker. Aber das Tempo dabei, das ist der Unterschied, ne? Und deswegen ist es halt heutzutage für den Verteidiger noch komplizierter, weil sobald du nur eine Millisekunde zögerst oder auf eine Finte reinfällst, bist du raus aus der Nummer und du wirst halt oft gnadenlos bestraft. Und das hat dieses Spiel gezeigt. Diaby bringt sie dann wieder in Führung aus der Distanz mit dem schwächeren Rechten, 55. Dann malt Guerrero diesen Freistoß da oben rein, als hätten wir nicht schon schöne Tore in diesem Spiel gehabt. Packt er den auch noch oben drauf. Und dann gab es, um das Bild rund zu machen, und es gehört dann vielleicht auch zu so einem Topspiel dann auch noch dazu, auch noch eine richtig strittige Szene, die zum Elfer Haaland führt, der den verwandelt. Da interessiert mich deine Meinung. Kosunu gegen Reus, äußerst unglücklich.
Ja.
Ganz komische Szene.
Genau, von Torhüterposition ausgesprochen, der rechten Seite im 16er Richtung Grundlinie unterwegs, Reus im Laufduell mit Kosunu, und der erwischt Reus mit dem Handrücken oder wie genau hat er ihn dann getroffen? Ja. Also auf jeden Fall im Gesicht.
Er macht halt eine Bewegung zum Gegner hin mit der Schulter. Eigentlich will er ihn mit der Schulter wegrempeln, wie man das oft vom Verteidiger sieht.
Genau, weil so ein bisschen den Körper reinbringen, den Körper da vorstellen. Und wie gesagt, den Körper, was halt eigentlich komplett sauber ist, so wie du das machst. Aber genau, die Hand schlackert so ins Gesicht und trifft halt Marco Reus. Also da jetzt zum Beispiel dann von Schauspielerei zu reden, wäre auch völliger Quatsch, weil er hat danach sogar Nasenbluten gehabt. Insofern, und ich glaube, dieses Nasenbluten, also ich habe dann später einmal so einen Propfen gesehen in seiner Nase, der blutdurchtränkt war. Das ist dann spätestens der Moment gewesen, wo Daniel Siebert, auch weil der VAR ja eingegriffen hat, also beim Blick auf die Videobilder, ob er selber oder eben der VAR, dann nicht mehr von dieser Entscheidung Elfmeter wegrücken konnte. Das ist so doof, aber weil da jetzt meine Güte, ich hatte meine ganze Jugend über Nasenbluten. Bei mir wäre die definitiv aufgeplatzt, alleine schon, wenn ich ins Laufduell mit dem gegangen wäre. Aber trotzdem kommst du irgendwie schwer davon weg, wenn der sogar anfängt zu bluten, ne? Weil das ist so der letzte Beweis, dass er ihn definitiv klar getroffen hat und auch nicht nur gewischt hat. Bei mir hätte der Wischer gereicht, aber so finde ich die Entscheidung dann nachvollziehbar, aber halt auch super unglücklich. Also,
ja, und
wie
Strich,
siehst du es denn? Hättest du ihn gegeben oder nicht?
Ja.
Also ich finde, das ist sauschwer, aber ich finde, es ist okay, dass sie ihn geben. Also wahrscheinlich sogar, ich hätte ihn auch gegeben, glaube ich.
Sagen wir mal so, wenn ich jetzt hier so sitze als Podcaster und Fußballfan, dann tendiere ich zu Nein. Wenn ich dort im Schiedsrichtertrikot in die Review-Area gegangen wäre, hätte ich ihn auch gegeben. Ich glaube, so kann man es vielleicht ganz gut zusammenfassen, weil wichtig ist ja, Foulspiel ist nicht die Absicht das Kriterium. Ja, also wenn ich ausrutsche in vollem Lauf und ich räume dich weg und bügel deine Beine weg mit einer Grätsche, die ich nie geplant hatte, weil ich einfach nur ausgerutscht bin auf einem zum Beispiel jetzt in Leipzig am Wochenende schlechten Rasen, dann ist es trotzdem ein Foul, auch wenn ich es nicht wollte. Und das war in dem Moment dann leider aus Leverkusener Sicht auch das Problem an der ganzen Sache.
Hat am Ende durch natürlich Erling Haaland das 4:3 ergeben. Und so holt Dortmund diese 3 Punkte. In der Tabelle sind sie jetzt, ich habe es nicht vor Augen, Dritter, ne? Hinter Bayern und Wolfsburg. Ja. Leverkusen trotzdem mit einem guten Start. Also das war überhaupt die erste Saisonniederlage und das in diesem spektakulären Spiel. Ich freue mich weiter auf die. Jetzt will ich mal wissen, haben wir die demnächst? Die haben die, glaube ich, relativ häufig auf der Zone in der nächsten Zeit.
So.
Da werde ich mich doch mal wieder auf der Besetzungscouch melden und sagen, dass ich da das Spiel begleiten will. So, warte mal kurz. Jetzt haben sie natürlich erstmal Europa League gegen Budapest. Dann haben sie ein Sonntagsspiel in Stuttgart. Dann haben sie ein Samstagsspiel, dann haben sie wieder ein Sonntagsspiel, dann haben wir sogar das Sonntagsspiel gegen die Bayern. Also Leverkusen wird mein Verein für die nächsten Wochen. Ja, das müssen nur meine Chefs noch erfahren.
Oh, der arme Lucas Alario, dem wirst du da regelmäßig was vorsingen. Machen wir einen Strich drunter unter dieses Spiel. Ganz, ganz toll. 1 mit Sternchen. Gerne mehr dieser Spiele in der Fußball-Bundesliga. Fliegen mal noch schnell, so würde ich sagen, im Schnelldurchlauf durch die anderen Samstagsspiele. Union Berlin gegen Augsburg schon kurz thematisiert. 0:0. Union mit enorm viel Alu-Pech. Der FCA 2 Punkte aus den ersten 4 Spielen. Dann hatten wir noch zum Beispiel Hoffenheim gegen Mainz. Die Mainzer 9 Punkte. Ja, also es läuft auch saisonübergreifend flüssig weiter für die Mannschaft von Bo Svensson. Schlägt die TSG Hoffenheim auswärts mit 2:0. Unter anderem Johnny Burkhardt da mit einem Treffer. Und mein Kicker-Manager-Mensch Markus Ingvardsen, den ich leider für Marc Uth auf die Bank gesetzt habe, kommt rein und macht den Treffer zum 2:0 für den FSV Mainz 05.
Kicker-Manager-Mensch. Genau so möchte man auch genannt werden, wenn man Fußballprofi ist. Köln lange in Führung und eigentlich lange mit dem, wie sagt man, mit dem Vorteil gegen Freiburg. Mal wieder nach einer typischen Köln-Aktion, denn es funktioniert tatsächlich. Jetzt haben wir auch den Zahlenbeweis. Flanken auf einen dieser beiden Brecher in der Mitte. Modest oder Anderson. Wir haben ja hier auch mit Frankie Lussem jetzt drüber geredet, der gesagt hat, ja, das haut hin, die stehen sich nicht auf den Füßen. Im Gegenteil, das ist eine richtige Waffe. Ich habe eine Zahl rausgesucht, danke an die Tabstats, von denen wir nachher ja noch ein bisschen was hören werden. In dieser Liga, nach den ersten 3 Spieltagen, ich glaube, das war der Stand nach 3 Spieltagen, jetzt bin ich mir nicht 100% sicher, das müsste ich jetzt nochmal auf meinem Handy nachschauen. Aber auf jeden Fall ist der Stand 13 Abschlüsse nach Flanken von Köln. Das ist der klar erste Platz in der Liga. Der zweitbeste Wert sind 7 Abschlüsse. Und es gibt auch Mannschaften, die haben erst einen einzigen Abschluss nach der Flanke gehabt. Ne? Also die haben fast die doppelte Anzahl zu Platz 2. Da siehst du, was das für eine Waffe geworden ist. Die Flanken von Köln und die beiden Zielspieler. Modest hat in dem Fall jetzt getroffen und Anderson kann es eben auch gut. Das funktioniert tatsächlich. Obwohl ich mich am Anfang der Saison noch gefragt habe, wie Baumgart das hinkriegen will mit denen.
Schöne Grüße an den Hörer, der damals mir eine Nachricht bei Instagram geschrieben hat. Daran hat man hat gemerkt, dass ihr euch gar nicht auf Köln in der Saisonvorschau vorbereitet habt, weil es wird niemals passieren, dass Anderson, Modest und Uth zusammen auf dem Rasen stehen. Liebe Grüße an dieser Stelle, wobei Sebastian Anderson ja sogar fast noch weg gewesen wäre. Ne? Der stand noch kurz vor einem Wechsel, das hat dann in die Türkei nicht funktioniert. Zack, bumm, jetzt da die beiden vorne und Marc Uth dahinter. Und
auch ich habe es gerade nochmal rausgesucht, 1. bis 3. Spieltag, 13 Abschlüsse nach Flanken. Ja, das jetzt wird Tabstats natürlich nochmal updaten. Aber das war schon sehr, sehr spannend, ja.
Ja, und Modest funktioniert einfach und es gibt ist es eigentlich der Brillen- oder der Eulenjubel bei ihm? Ich weiß gar nicht genau, aber auf jeden Fall hier, wir werden diesen Jubel in den nächsten Wochen noch häufiger sehen, weil Baumgart dem einfach richtig Selbstbewusstsein eingehaucht hat. Es hat am Ende aber nur zum 1-1 gereicht, Kainz mit Gelb-Rot vom Platz geflogen und dann hinten raus ein bitteres Eigentor von Zichos und im Duell der Kulttrainer, wie ich gelernt habe.
Genauso möchte Christian Streich auch genannt werden.
1:1 zwischen Baumgart und Streich.
Werter Journalist, reden Sie mich bitte mit Kulttrainer Streich an. Was haben wir noch? 2-0 Sieg für den Tabellenführer Wolfsburg gegen, ja, nicht ganz schlechtes, aber am Ende eben doch wieder siegloses Fürth. Da müssen wir uns dann so langsam Sorgen machen. Beim VfL Wolfsburg übrigens sehr, sehr interessant. Die darf ich morgen sehen gegen Lille. Da steigen wir in die Champions League ein. Die haben jetzt eine Ausstellung gehabt, hast du gesehen? Stefan Kunz hat es sogar gepostet mit 5 U21 Europameistern in der Startaufstellung.
Baku, Metscher, wer noch? Waldschmidt? Philipp.
Ja, genau.
Aber Yannick Gerhard, aber also zu unterschiedlichen Zeiten sind die, haben die den Titel gewonnen, oder was? Weil die waren doch jetzt nicht alle gerade bei der letzten EM dabei.
Ja, du, das muss ich jetzt recherchieren. Ich habe es nur gesehen, aber der Sache gehe ich nach. Können wir morgen in der Sendung dann nochmal ausführlicher vorstellen.
Also, es kann auch sein, dass ich mich
irre. Wird schon richtig gezählt haben. Und ein U21 EM-Finalist. Da weiß ich aber gar nicht, war das vielleicht sogar Lacroix? Ich werde dieser Instagram-Geschichte von Stefan Kunz morgen in der Sendung nochmal nachgehen. Aber grundsätzlich ist das interessant, dass ich habe es dann auch erst gecheckt, dass Wolfsburg da so konsequent auf die jungen deutschen Spieler setzt. Mhm. Ich gehe der Sache nach. Schaltet morgen mal in den Vorlauf ein, Wolfsburg gegen Lille, dann können wir das nochmal ein bisschen mehr thematisieren. Und am Strich ist Wolfsburg im Moment gerade natürlich mit einem Problem unterwegs, das haben wir schon besprochen. Schlager fällt mit Kreuzbandriss aus und wurde jetzt und wahrscheinlich auch in den nächsten Spielen von Gila Bougir ersetzt. Dafür haben die aber echt viel Variabilität vorne drin. Also jetzt ist ein Baku sogar mal wieder auf Rechtsverteidiger gerutscht, Metscher dafür auf seiner Position rechtsoffensiv. Da können die unglaublich viel machen, weil Waldschmidt ja auch nochmal ein Zweistürmer-System ermöglicht. Und wen setzt du dann auf die 10? Da ist Philipp im Moment sehr, sehr gut. Aber auch da gibt es ja andere Alternativen. Also ich glaube, das kann doch ein ganz großes Prunkstück von Wolfsburg werden, dass sie sehr, sehr flexibel sind in der offensiven Ausrichtung gerade.
Also ich schaue hier gerade nochmal. Ein Matcher auf jeden Fall. Baku, das sind die 2. Also ich glaube, er hat mehr zusammengezählt. Egal, du wirst das rausfinden. Und jetzt würde ich mal vorschlagen, springen wir doch zum anderen Topspiel, oder? Also das war dann Samstagabend. Leipzig gegen den FC Bayern München. Ein 1:4. Wir haben den perfekten Experten dafür. Vom Kicker Oliver Hartmann. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem großen Triell zum Thema heute RB Leipzig gegen den FC Bayern München. Ich darf begrüßen als Diskutanten neben mir Benny Zander, auch Alex Schlüter und unseren Gast heute bei diesem Sondertriell, Oliver Hartmann. Hallo Oliver.
Seid gegrüßt, hallo.
Hat der Gag irgendwie ein bisschen für euch funktioniert? Ja, oder?
Ich möchte nachschieben, ich habe genau die gleiche Meinung wie ihr.
Und am Ende wird keiner von uns auf jeden Fall als Sieger aus diesem Triell hervorgehen. Oliver, schön, dass du mit dabei bist. Wir wollen mit dir ein bisschen über das zweite große Topspiel an diesem Spieltag sprechen. Wir haben Leverkusen-Dortmund schon abgefrühstückt und wollen jetzt mit dir auf Leipzig gegen Bayern gucken. Der Spielfilm schnell für alle Hörer und Hörerinnen. Die Bayern durch einen Elfmeter nach Handspiel Kampel früh in Führung gegangen. Robert Lewandowski dann zu Beginn der zweiten Halbzeit der eingewechselte Musiala mit einem absoluten Traumtor zum 2:0. Was für eine Bewegung, wie er die Füße da nochmal organisiert bekommt. Einfach ganz großes Tennis von ihm. Leroy Sané macht das 3:0. Leimer mit einem Schuss aus der Distanz zum 1:3, 4 Minuten später. Aber mehr war für RB dann nicht drin. Choupo-Moting, 90. plus 2 zum 4:1 Endstand für den FC Bayern München in Leipzig. Und du kannst noch ein bisschen besser als wir einschätzen, ob das Spiel am Ende auch so einen deutlichen Spielstand und Endstand verdient hatte, Oliver.
Na, es war auf jeden Fall ein verdienter Sieg für die Bayern, die über 90 Minuten dann doch die bessere Mannschaft war. Allerdings fiel der Sieg letztendlich doch ein bisschen zu hoch aus. Leipzig war schon über weite Strecken ein Gegner, der den Bayern alles abverlangt hat, aber in der Offensive deutlich zu harmlos und eben zu Beginn der zweiten Halbzeit ein bisschen arg naiv, wo sie die 2 Gegentreffer dann in kurzer Zeit bekommen haben, von denen sie sich dann nicht mehr erholt haben.
Inwiefern ist diese Naivität, die man da gesehen hat, auch so ein bisschen das, was man vielleicht als RB-Fan erwarten bzw. befürchten muss im weiteren Saisonverlauf, weil da halt auch einfach zum Beispiel ein ganz junger Mann in der Innenverteidigung rumläuft und einfach sie halt wieder mit vielen jungen Leuten operieren?
Also es ist offensichtlich, dass Leipzig im Sommer Qualität verloren hat. Einerseits durch den Trainer Julian Nagelsmann und andererseits eben sind mit Upamecano aus Savica Spieler weggebrochen, die waren Leistungsträger, das waren sogenannte Achsenspieler. Dafür wurden, wie du ja sagst, neue Leute geholt, junge Leute wie Simakan, wie Guardiol. Und das muss sich alles erstmal finden. Hinzu kommt natürlich der neue Trainer, Jesse Marsch, der ein bisschen anderen Spielstil verfolgt als Nagelsmann, der wieder mehr in dieses Pressing-Fußball gehen möchte und weniger in den Ballbesitz. Man musste das befürchten, dass das nicht gleich von Anfang an so klappt. Ich sehe jetzt aber auch keinen Grund, dann nur wegen dieses Fehlstarts gleich für die komplette Saison schwarz zu sehen.
Ja, wobei, das wäre jetzt mal meine Frage an euch beiden. Wie gut ist diese Leipziger Mannschaft wirklich? Jesse Marsch hat ja zu Saisonbeginn schon gesagt, dass er total begeistert ist, dass das ein Wahnsinnskader ist. Und ich finde, es gibt ja auch eine Blickrichtung, aus der man sagen kann, da hat er recht, weil diese Mannschaft enorm tief besetzt ist. Diese Mannschaft kann in so einem Spitzenspiel einen Guardiol, einen Forsberg, einen Haidara, einen Paulsen und einen immerhin ja auch Nationalspieler Klostermann einwechseln. Aber Fakt ist eben auch, dass man gegen die Bayern spielt, also im, ja, man kann schon sagen, wichtigsten Spiel der Bundesliga-Saison mit einem Orban in der zentralen Verteidigung, mit einem Kampel. Das ist ja jetzt nicht europäische Spitzenklasse, oder unterschätze ich die?
Nee, aber ich würde Leipzig auch nicht zur europäischen Spitzenklasse aktuell zählen. Die Bayern sind für mich auch in dieser Saison wieder der klare Favorit und die Ausnahmemannschaft. Und ich sehe da höchstens Dortmund, die den von der Qualität des Kaders, auch was die Spitze betrifft, das Wasser reichen kann. Bei Leipzig gehört es einfach auch zur Vereinspolitik, dass man junge Spieler irgendwo entdeckt, sie hochbringt und dann eben auch wieder ziehen lassen muss zu einem europäischen Spitzenverein. Das war jetzt in dieser Saison Upamecano, Sabitzer, Konaté ging zum nach Liverpool. Das war in der letzten Saison Timo Werner nach Chelsea und das war davor Naby Keita wieder nach Liverpool. Also ich glaube, dass aus dem Kreislauf Leipzig so schnell gar nicht rauskommen wird und auch gar nicht rauskommen will.
Aber sie machen ja definitiv was anderes als zum Beispiel die Bayern. Ich finde, das sind sogar die beiden konträrsten Positionen, wenn es so um Kaderplanung, Kaderpolitik geht. Die Bayern, da ist eher das Problem, wenn man es denn als solches bezeichnen will, dass sie auf der Bank zu dünn besetzt sind. In der Spitze aber natürlich weit über Leipzig und auch den anderen Mannschaften. Leipzig ist ja auf der Bank vielleicht das beste Team der gesamten Liga. Ist der Weg geplant? Offensichtlich, oder? Benni, was hältst du von dieser grundsätzlichen Herangehensweise? Ist das eine Sache, die genau für dann die spätere Saisonhälfte gemacht ist, sodass man so einen Fehlstart dann jetzt verzeihen kann? Weil die ja auf lange Sicht mit mehr Rotationsspielern dann erst die Punkte holen, die andere liegen lassen?
Alles eine Frage der Ansprüche. Und alles eine Frage dessen, wie auch ein Oliver Minzlaff zum Beispiel intern Ansprüche formuliert und auch ganz klar definiert für so eine Saison. Wenn du wirklich, und vielleicht sind wir einfach an dem Punkt noch nicht, damit das auch so definiert ist, wenn du wirklich das Ziel hast, Titel zu gewinnen, dann ist dieser Ansatz natürlich nicht der vielversprechendste, weil du brauchst eben mehr Spitze als Breite, würde ich jetzt einfach mal sagen. Wenn du halt diese Unterschiedsspieler hast, die dann auch aus so einer Mannschaft rausstechen, dann erhöht das deine Chancen, Titel zu gewinnen. Aber Oliver hat es ja gerade richtig gesagt, bei Leipzig ist halt das Geschäftsmodell gerade ein anderes und dann ist man quasi in so ein bisschen wie in so einem Spagat, ne? Die würden schon auch gerne mal einen Titel gewinnen, waren ja jetzt auch mal wieder in dem Finale, aber gleichzeitig ist das Geschäftsmodell so junge Leute, jetzt auch diesen Moriba dort aus Barcelona, da kannst du auch die Uhr danach stellen, dass der in 3 Jahren nicht mehr in Leipzig spielt, sondern wenn die Rechnung aufgeht, dann hat er eine richtig gute Bundesliga- und Champions-League-Saison und dann wird er für teuer Geld verkauft. Und das Gleiche wird bei Simakar vielleicht der Fall sein, bei Nkunku vielleicht irgendwann mal der Fall sein, bei Olmo. Und das ist halt eine Frage, und das weiß Oliver vielleicht ein bisschen besser, inwiefern denn ja langsam so eine Unruhe vielleicht auch von die Mateschitz da reinkommt, von Minzlaff, dass jetzt auch langsam was Zählbares gewonnen werden muss? Oder ist sich jeder in diesem Verein bewusst, so wie wir im Grunde genommen auch den Kaderplan, wie wir verpflichten, wie wir verkaufen, ist es halt einfach ein langer Weg und ist es eher eine Ausnahme, dass wir die Bayern mal richtig über eine ganze Saison ärgern können und eine Chance haben, Meister zu werden?
Also der Verein ist extrem ambitioniert. Oliver Minzlaff verkörpert es. Also es geht jetzt weniger von Mateschitz aus. Das sind schon eigene Ambitionen, die man dort im Verein hat und pflegt. Aber ich bin auch bei dir, dass der Kader in der Leistungsdichte wirklich beeindruckend ist. Es fehlen diese Ausnahmespieler. Es gibt keinen Lewandowski, es gibt keinen Haaland. Die spielen ja bekanntlich bei den beiden Konkurrenzvereinen. Aber es ist in dieser Saison auch so, dass man nach diesem Umbruch erst zusammenfinden muss. Das ist schon ein größerer personeller Umbruch. Beispielsweise am Samstag in der Offensive, also diese Spieler, Silva mit Olmo, Szoboszlai und Nkunku, das ist schon eine große Qualität. Das sind schon Ausnahmefußballer, alle vier. Dazu kommt ja noch Forsberg und Paulsen und noch einige andere, die Jungen, die noch herangeführt werden müssen, wie der Moriba. Aber zum Beispiel die vier da vorne, die haben am Samstag zum ersten Mal zusammengespielt. Das kann doch nicht alles funktionieren. Also man muss den Spielern auch die Zeit geben. Ich glaube, dass der Kader, den Leipzig jetzt so zusammengestellt hat, auch mit den Vertragslaufzeiten extrem spannend ist. Also die haben jetzt eigentlich keinen Spieler mehr, außer Halstenberg, wo in diesem Jahr der Vertrag ausläuft. Die meisten Spieler sind langfristig gebunden. Also da kann was entstehen, was vielleicht für die nächste, übernächste Saison dann relevant ist. Aber ich glaube, in dieser Saison auch durch den neuen Trainer, dass sich alles erstmal wieder einspielen muss. Ich glaube, in dieser Saison wird Leipzig nicht den großen Angriff starten können. Wenn die ihr Pflichtziel Champions League Qualifikation erreichen, dann können die, glaube ich, in dieser Saison ganz zufrieden sein.
Ja, aber ab wann bekommt denn auch Jesse Marsch als neuer Trainer da wirklich Druck bzw. Stress? Jetzt stehen unterm Strich erstmal 3 Niederlagen aus den ersten 4 Saisonspielen, aber das zusätzliche Problem ist ja diese Hammergruppe in der Champions League. Ich bin am Mittwoch in Manchester. Ich freue mich da total drauf, aber sind wir ehrlich, da geht Leipzig genauso wie in die Duelle mit Paris als absoluter Außenseiter rein. Das heißt also, da wird es jetzt wahrscheinlich auch nicht die Siege hageln, die ein Jesse Marsch, um selber auch so ein bisschen Akzeptanz aufzubauen, eigentlich benötigt. Ab wann wird da auch die Führungsspitze nervös? Wir können ja jetzt sehr viel sagen, dass die Zeit brauchen alle, aber irgendwann ist ja dann doch der Anspruch zu groß, als dass man mit, ich sag jetzt mal, 6 Niederlagen aus den ersten 7, 8 Spielen noch weiterhin komplett, ohne auch nur den Trainer in Frage zu stellen, weitermachen kann. Oder sind die wirklich so ruhig da in der Vereinsführung?
Nee, dann wäre es vorbei mit der Ruhe. Also ich bin am Mittwoch auch in Manchester, ich freue mich auch auf das Spiel, aber ich sehe das ähnlich wie du, dass die in dieser Saison, in dieser Gruppe nicht weiterkommen werden. Dafür ist Manchester City und Paris Saint-Germain. Dafür sind die einfach auch mal eine Nummer größer, eine Nummer stärker, haben ja auch eine ganz andere Wirtschaftskraft. Leipzig hatte in der letzten Saison eine große Überraschung geschafft, indem sie sich gegen Manchester United durchgesetzt hatten in der Gruppenphase und neben Paris weitergekommen sind, aber da sehe ich sie in dieser Saison nicht. Was die Bundesliga betrifft, natürlich ist es ein Ergebnissport und natürlich muss auch Jesse Marsch jetzt in den nächsten Wochen die Ergebnisse liefern. Es kommen jetzt Spiele gegen Köln, gegen Hertha, gegen Bochum, Freiburg, Fürth, das sind die nächsten Gegner. Das sind natürlich Mannschaften, gegen die Leipzig allesamt den Anspruch hat, die Spiele zu gewinnen. Und wenn dort dann keine Entwicklung sichtbar wäre, dann wäre es natürlich vorbei mit der Ruhe. Dann würden die Dinge schon in Frage gestellt werden. Aber augenblicklich sehe ich die Gefahr tatsächlich noch nicht. Also sie haben in dieser Saison ein grottenschlechtes Spiel gemacht gegen Mainz. Dann haben sie ein sehr gutes Spiel gehabt gegen Stuttgart. Dieses Spiel in Wolfsburg haben sie dann 1-0 verloren. War ein bisschen unglücklich, aber so ein Spiel kann man dann auch mal verlieren. Und sie sind jetzt von Bayern in die Schranken gewiesen worden. Also ein Negativtrend kann ich daraus noch nicht ableiten.
Ja, und man muss natürlich gerade bei diesem Spiel auch nochmal betonen, dass die Bayern gezeigt haben, dass sie eben nicht umsonst so viele Titel in Folge geholt haben. Und Jamal Musiala ein ganz besonderes Talent hat, als wäre er wirklich angespitzt worden von meiner
Treffer,
These.
Ne? Also ganz
ja,
im Ernst.
Als hätte er zugehört und die Aussage von mir, dass der BVB die beiden größten Talente der Bundesliga im Kader hat, hätte ihn nochmal zusätzlich provoziert. Also die Bayern waren jetzt eine Klasse besser und das liegt nicht nur daran, dass die Leipziger enttäuschend gespielt haben, sondern natürlich auch, dass die Bayern abgeliefert haben. Aber Oliver, dann freue ich mich doch, wenn wir Mittwochabend noch beim Feierabendbier weiter diskutieren können. Da sind wir dann auch wieder ein Stückchen schlauer, was die Leipziger angeht, wenn sie dann gegen Manchester vielleicht die Überraschung geschafft haben oder eben nicht. Das finden wir dann raus. Ich würde sagen, für den Moment danke und dann sehen wir uns ja bald schon wieder.
Ja, schönen Dank. Freue ich mich auch auf Mittwoch. Schauen wir mal, wie sie sich da schlagen. Also ich glaube jetzt auch nicht, dass sie da heillos untergehen werden. Also so, sie waren ja auch nicht so viel schlechter gegen Bayern. Es gab so ein paar Momente, wo ein Spiel vielleicht in die eine oder in die andere Richtung geht. Das Handspiel von Müller, ich fand es richtig, dass es nicht geahndet wurde, aber solche Handspiele sind auch schon geahndet worden. Der Anschlusstreffer von Silva, wo er halt 3 Zentimeter im Abseits steht. Es gab auch ein paar Momente, wo das Spiel hätte ein bisschen anders laufen können, aber unterm Strich waren die Bayern einfach besser.
Hiermit erkläre ich das Triell für beendet. Danke, Oliver Hartmann. Danke, Alex Schmidt.
Danke, gibt eine Fortsetzung.
Macht's gut.
Ciao. Ciao. So, dann gehen wir rein in den Bundesliga-Sonntag. Fangen da mal mit dem Spiel an, wo du auch im Stadion gewesen bist. Gladbach gegen Bielefeld, da interessiert mich dein Eindruck, denn was ich gesehen habe, so von meinem Eindruck her, haben die Bielefelder ein gutes Spiel gemacht und trotzdem 1-3 verloren.
Ja, ich habe meinen Job total genossen, weil ich mich, also von Berufs wegen natürlich alleine für diesen Podcast, immer wieder mit Bielefeld beschäftigt habe in den letzten Wochen, aber ist ja nur logisch, wenn du dann so ein Spiel moderierst, tust du es nochmal intensiver, hab Vorgespräche geführt, hab natürlich dann auch mit Trainer Frank Kramer gesprochen und ich habe total Lust auf diese Mannschaft bekommen, weil das gerade ein total interessanter Entwicklungsprozess ist, den die da durchmachen. Also er hat es ja hinbekommen. Wir haben ja auch über die Entlassung, über den Wechsel Neuhaus, Kramer, Kramer für Neuhaus gesprochen und das auch hinterfragt. Er hat es ja hinbekommen, eine enorme Kompaktheit reinzukriegen. Ne? Vor diesem Spiel 15 Pflichtspiele. Das war ja der Fact, den ich quasi hier vom KMD-Podcast mit auf The Zone auf die Bühne gebracht habe. Ich weiß nicht mal, wer es uns damals geschickt hat, aber Kompliment, denn damit habe ich ihn jetzt sogar konfrontiert. 15 Spiele, nur 3 Niederlagen. Ja. Eine davon war das wirklich mit Abstand und er sagt sogar, das einzig wirklich schlechte Spiel seiner Mannschaft, das einzige Spiel, wo 90 Minuten nicht gut waren, sonst vielleicht mal eine Hälfte, aber das waren 90 Minuten schlecht, 0-5 gegen Gladbach. Und ansonsten hat er ja so eine Konstanz reinbekommen und so eine gegen uns will man nicht spielen Mentalität. Das musste er auch erstmal hinkriegen. Und jetzt ist so der nächste Schritt und da war dieses Spiel dann auch total interessant. Wie viel machen wir auch mit dem Ball? Wie viel, das ist zum Beispiel auch total geil, also im Training machen sie das jetzt so langsam, dass natürlich nicht immer dann hinten raus der hohe Ball gespielt wird, sondern dass auch mal versucht wird, dann den kurzen Pass ins Mittelfeld zu spielen. Und er will eben, dass das Mittelfeld auch immer Angebote macht. Und jetzt muss man halt so schauen, die Verteidiger, sagen sie sich im Zweifel dann doch, wenn Gladbach presst, naja, wir schlagen das Ding lang und gucken, dass Klos das Ding irgendwie weiterschädelt. Oder trauen wir uns mal auf Pritel oder sonst wen? Und die haben da ein paar echt gute Techniker drin, auch ein paar trickreiche Spieler, total, wie Wimmer. Ja. Ne? Also das ist eine Mannschaft, die kann das, die kann diesen nächsten Schritt machen. Und das gerade jetzt so zu beobachten, also in dieser Partie gegen Gladbach und natürlich auch in den nächsten Wochen, mega. Also ja, da war der Job für mich echt eine große Freude, weil man, ja, das soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber selbst für Bielefeld so eine Euphorie entwickeln kann. Haben wir am Ende 3-1 verloren, du hast es richtig gesagt, also eigentlich gutes Spiel gemacht, aber Gladbach auch mit ein bisschen Glück, zum Beispiel abgefälschter Führungstreffer von Stindl zum 1-0 und hinten, obwohl dann Bielefeld sogar nach späten Ausgleichstreffern Halbzeit 1 auch besser in die zweite Halbzeit reingekommen ist. Gladbach kaltschnäuziger, Bielefeld mit ein paar Konzentrationsfehlern, haben zwei ähnliche Gegentreffer kassiert zum 2-1, zum 3-1 für Gladbach. Aber war ein total spannendes Spiel für mich.
Diese Offensivoption finde ich so spannend bei den Bielefeldern. Ne? Klos, Okugawa, Hack haben sie geholt, Krüger haben sie geholt, Wimmer, Lassme, Serra, irgendwie so eine bunte Tüte, ja, irgendwie, ja, wo ganz viele verschiedene Dinge irgendwie drin,
total,
sind.
Ja. Ne? Lassme sitzt da im Moment nur auf der Bank, aber ich kann es jetzt auch nachvollziehen, obwohl das ja auch so ein richtiger Büffel ist und so ein richtig guter Athlet, aber Klos macht das halt im Moment in der Funktion noch ein bisschen besser und dann hast du da die Schnickser drumherum und die wollen Fußball spielen. Ich bin gespannt, wie wir über die in, ja, so einem halben Jahr sprechen, wenn die dann nochmal einen Entwicklungsschritt gemacht haben oder wenn sie zumindest nochmal mehr Erfahrung gesammelt haben, wie das ist, angepresst zu werden in der ersten Bundesliga. Also ich fand's mega spannend. Bei Gladbach können wir ganz kurz noch erwähnen, dass Adi Hütter umgestellt hat auf Dreierkette. Also sein Lieblingssystem aus Frankfurt, jetzt, nachdem das für Gladbach ja zuletzt nicht gut gelaufen ist, nur ein Punkt aus den ersten 3 Spielen, hat er auf Dreierkette umgestellt mit Ginter in der Zentrale und obwohl ich jetzt nicht finde, dass das schon das Gladbach war, was man sich eigentlich vorstellt, holen sie damit den ersten Sieg.
Ja, Matze Ginter hat gesagt, er hat gepumpt wie ein Maikäfer, ne? Nach seiner Erkrankung da. Und jetzt ist es dann aus Gladbacher Sicht also gut gegangen. Aber interessant wirklich diese Bielefelder, 3 Unentschieden zum Auftakt, jetzt die erste Niederlage und trotzdem guten Eindruck hinterlassen. Mal gucken, wie intensiv deine Leidenschaft für diese Mannschaft in den nächsten Wochen sich noch so gestaltet.
Ja, jetzt muss ich zugeben, dafür habe ich die anderen Sonntagsspiele so ein bisschen weniger verfolgt. Die Hertha gewinnt gegen Bochum, obwohl da das Endergebnis auch ein bisschen trügerisch ist, weil die Bochumer eine richtig starke Drangphase hatten und Hertha kaltschnäuzig gewesen ist. Ne? Also sehr, sehr effektiv. 4 Torschüsse, damit machst du 3 Tore. Bochum legt kein schlechtes Bundesligaspiel hin, aber fährt eben die Heimniederlage. Kann man eine Heimniederlage einfahren? Nee, ne? Man liefert sie, wenn dann. Ja. Also einfahren, da müsste der Ertrag dabei sein. Und das Spiel Frankfurt gegen Stuttgart habe ich so mit einem Auge verfolgt, obwohl man bei 1-2 Situationen schon genau hingucken konnte. Das war spektakulär. Die Frankfurter gehen durch wen? Na klar, Kostic in Führung, eingewechselt, von der Bank kommend, nachdem er sich dazu bekannt hat, doch weiter bei der Eintracht spielen zu wollen. Und das Ganze, naja, ist auch nach einem Fehler von Stuttgart.
Also das ist jetzt so die Frage, ne? Dieses bekannt hat. Also er hat
ja, ich wollte das mit Augenzwinkern sagen, aber ich habe nicht so, ist das nicht bei der Sendung mit der Maus, wo man das, dieses Klackern so hört?
Müssen wir uns als Audioclip mal hier zulegen für entsprechende sarkastische Aussagen. Also er hat eine Entschuldigung so halb in Richtung der Fans, die aber auch noch beinhaltet, es gibt diverse Personen, die sich auch noch bei ihm entschuldigen müssen. Und jetzt hat Martin Hinteregger interessanterweise bei uns am The DAZN-Mikro auch nochmal relativ deutlich gesagt, wenn die Leute die Wahrheit wüssten, da wurde viel auch falsch geschrieben und Stimmung gemacht und er hätte sich jetzt bestätigt gefühlt, weil es eben dann doch nur wenige Pfiffe von Frankfurter Fans gab und viele auch applaudiert haben, als der Kostic dann eingewechselt wurde. Ganz komische Situation. Ich kenne die Internas nicht, deswegen muss ich mich da, ich sehe nur, wie das von außen wirkt und das ist halt nicht gut, wie das hier wirkt. Und trotzdem hat er das Tor da gemacht mit seinem unnachahmlichen linken Fuß. Und trotzdem, Frankfurt, obwohl sie dann sogar noch in Überzahl waren, Anton nach diesem Einwurf, den hat es ja schon vorhin mal kurz erwähnt, rennt da den Gegenspieler über den Haufen, rote Karte. Und trotzdem kassieren sie hinten raus durch den sehr umtriebigen Omar Marmoush noch das 1:1. Ja. So, und dann ist es dann doch wieder nur ein Unentschieden.
Ja, zu Stuttgart kann man ganz kurz sagen, da habe ich weiter das Gefühl, die müssen sich irgendwie in diese nächste Phase der Saison retten, wenn dann die Verletzten zurückkommen. Da gibt es ja immer noch einige im Lazarett, aber sie, immerhin so Leute wie Marmoush zeigen jetzt eben, dass da auch weiterhin Potenzial im Kader ist. Ja, und bei Frankfurt wollen wir ein bisschen genauer hinschauen. Jetzt habe ich hier blöderweise meinen Tisch nicht elektrisiert und muss den weiten Weg runter, dieses Mal zu Fuß gehen. Aber dafür wird jetzt auch abgeliefert.
Neues aus dem Datenkeller. Präsentiert von Tipico Sportwetten.
Mit nur 3 Punkten aus 4 Spielen hat Eintracht Frankfurt ja einen echten Fehlstart unter Neutrainer Oliver Glasner hingelegt. Für die Eintracht ist es der schlechteste Saisonstart seit der Saison 2010-11. Doch nicht nur die Punkteausbeute dürfte Frankfurt zu denken geben, denn auch der angestrebte Spielstil scheint zumindest im Bereich des Pressings noch gar nicht so richtig zu greifen. Mit nur 93 Pressing-Aktionen pro Spiel und 23 davon im gegnerischen Drittel ist Frankfurt hier im Ligavergleich in beiden Kategorien mit Abstand letzter. Und das ist besonders deswegen erstaunlich, wenn man sich diese Zahlen nämlich mit den Daten aus der Vorsaison vergleicht. Dort lag die Eintracht sowohl bei den Pressing-Aktionen insgesamt als auch den Pressing-Aktionen im gegnerischen Drittel auf Platz 4 der Liga. Zum Vergleich, in der Vorsaison presste Frankfurt im Schnitt 160 Mal pro Spiel, also hatte rund 70 Pressing-Aktionen mehr pro Spiel als in dieser Saison. Besonders Oliver Glasner dürften diese Zahlen ärgern, denn mit 171 Pressing-Aktionen pro Spiel waren die von ihm trainierten Wolfsburger in der vergangenen Saison noch Spitzenreiter in dieser Kategorie in der Bundesliga. Und genau gegen diese Wolfsburger geht es ja nun auch am 5. Spieltag. Und dort sieht nicht nur Tipico die Frankfurter mit einer Viererquote für einen Sieg als klaren Außenseiter an.
Neues aus dem Datenkeller. Präsentiert von Tipico Sportwetten.
Vorschlag von KMD-Hörer Simon. Nennt Neues aus dem Datenkeller bitte ab jetzt Geschichten aus dem Datengarten.
Oh, also wir haben lange an der Formulierung...
Da müsste man den Tappe jetzt umpflanzen.
Ja, wir haben lange an dieser Formulierung mit dem Datenkeller gefeilt und jetzt kommt er einfach mit einem sehr, sehr guten Vorschlag.
Ja, aber das lässt unser 18-köpfiges Autorenteam natürlich in schlechtem Licht dastehen. Ich glaube, das können wir nicht machen. Nee. Wir gehen da in den nächsten Wochen nochmal ins Gebet. Wir arbeiten dran. Danke auf jeden Fall für alle Vorschläge von euch.
Ihr wisst ja, wie unglaublich kreativ wir sind. Allein schon anhand dieses Jingles hier.
Kicker-Manager-Spiel.
Auch daran habe ich sehr lange gebastelt und ich habe ihn gerade mit ein bisschen, Grausen abgedrückt, denn ich glaube, bei mir sieht es an diesem Spieltag gar nicht gut aus. Ich gucke mal kurz nach. Hast du deine Punkte schon?
Ja, ich kann schnell machen, weil ich natürlich mal wieder einen Spieltag mit Haaland-Show gehabt habe. 22 Punkte alleine von dem reicht für insgesamt 59, auch weil ein Kostic weiterhin Eintracht-Fan ist. 15 Punkte von dem passt.
Oh, ich sag mal so, also jetzt bin ich ja positiv gestimmt hier. Ich habe, obwohl André Silva gar nichts gerissen hat, -2 Punkte, 55 Punkte an diesem Spieltag geholt. Zu Acerda sei Dank. Dankeschön. Grüße nach Berlin. Also da habe ich jetzt überhaupt nicht mit gerechnet. Schön. Naja, gut. Also Kicker-Manager-Spiel dann doch deutlich erfreulicher, als ich das so dachte. Gleiches gilt im Übrigen, das können wir an dieser Stelle vielleicht auch nochmal sagen, Schübmann, für das ganze Feedback, was wir gekriegt haben zu unserer Jubiläumsfolge und überhaupt zu 100 Folgen Kicker Meets the Zone. Das ist schon krass gewesen.
Auch erfreulicher, als du gedacht hast?
Nee. Einfach schön. Also jetzt auch einmal ohne Augenzwinkern und so weiter. So viele Nachrichten, so viele Tweets und bei Instagram und auch Leute auf dem Spobis, die uns angequatscht haben. Das war schon sehr besonders. Das hat uns sehr, sehr gefreut, dass ihr so viel uns daran habt teilhaben lassen, dass ihr relativ viel von diesem Jubiläum auch mitbekommen habt.
Ja, wobei tatsächlich Freddy Bobic gesagt hat, 100 Folgen so, schön Jungs, aber dann ist jetzt auch langsam mal genug, oder?
Wir können übrigens sagen...
Der Mann, der bei Folge 100 zu Gast gewesen ist, eigentlich wäre richtig formuliert, wir waren bei ihm zu Gast in Wolfsburg, Marc van Bommel, der ist dann jetzt auch von diesem Gespräch, also... ausschnittsweise im Matchday-Feature zu sehen. Ich glaube, es wird morgen auf die Plattform geladen. Jetzt will ich nicht lügen, aber schaut morgen, also am Dienstag, mal auf DAZN vorbei. Das Matchday-Feature mit Marc van Bommel und auch noch einigen anderen Protagonisten im Mittelpunkt, geht um den VfL Wolfsburg. Und ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht, aber da könnt ihr Bewegtbilder vielleicht sogar von den Kollegen Schlüter und Zander erleben.
Ob das jetzt unbedingt ein Grund ist, einzuschalten, weiß ich auch nicht. Aber wir haben uns anlässlich dieser ganzen, dieses vielen Feedbacks zu unserem Jubiläum jetzt und für jetzt lohnt es sich, liebe Leute, dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid. Denn jetzt kommt noch der ganz große Knaller hier als Rausschmeißer. Also wir haben uns überlegt, dafür, dass so viel reingekommen ist zur 100. Folge, machen wir was wir bislang noch nie gemacht haben. Wir machen nämlich eine Verlosung. Wir verlosen etwas, was es so nicht zu kaufen gibt. Und immer wieder, wenn entweder du oder ich bei Instagram mal ein Bild damit machen, klingen diverse Nachrichten rein. Es geht um Kicker Meets the Zone Tassen. Wir beide haben uns welche...
Ach, ich dachte um deinen freien Oberkörper, aber okay.
Wir beide haben uns welche anfertigen lassen. Die gibt es, also die gibt es nicht zu kaufen, aber es gibt jetzt ein paar Exemplare zu verlosen. Und zwar verlosen wir 5 Kicker Meets the Zone Tassen an euch, liebe Hörer und Hörerinnen.
Ja, und man merkt wirklich, dass wir das noch nicht oft gemacht haben, denn haben wir uns schon überlegt, was die Hörer und Hörerinnen Ach, dafür machen müssen?
Verdammt, hier steht nur groß Tassenverlosung, Ausrufezeichen. Aber sie müssen natürlich irgendeine Leistung erbringen und die müssen wir uns jetzt noch schnell brainstorming-mäßig aus den Fingern saugen und dann.
Ja, also ich möchte nicht, dass es so ein ihr müsst begründen, warum ausgerechnet ihr es bekommen sollt, das finde ich jetzt komplett aus der Mode. Da muss was Kreativeres her. Ja.
Also erstmal wichtig, die Kanäle sind Twitter und Instagram, über die ihr uns da erreichen könnt, würde ich vorschlagen, oder? Weil da lesen wir regelmäßig, also da entweder Nachrichten schicken oder kommentieren oder bei Twitter unter dem Hashtag KMD-Podcast, bei Instagram unter dem Hashtag KMD-Podcast, würde ich jetzt einfach mal vorschlagen.
Ich habe eine Idee, ein bisschen selbstreferenziell, aber hey, man feiert sich bei 100 Folgen schon auch selber. Sorry, Freddy. Ihr postet oder schreibt uns das Lieblingszitat, was ihr aus den 100 Gesprächen, die wir dann so geführt haben, mit den unterschiedlichen Protagonisten aus der Fußballwelt bislang gehört habt bei uns. Also der schönste Satz, der euch hängen geblieben ist.
Ja. Kann von uns beiden sein.
Es darf auch ein Sondersatz sein. Ja.
Kann von uns beiden sein oder natürlich von den Gästen. Ich würde übrigens noch dazu hinzufügen, ihr könnt natürlich auch eine Mail an den Kicker schreiben. Auch das nehmen wir mal noch mit rein, damit wir nicht nur hier Instagram und Twitter abgrasen, sondern Mail an den Kicker ist auch noch in Ordnung. Und dann lesen wir uns das einfach alles durch. Ach, Schlüte, die Idee finde ich aber schön. Das schönste Zitat aus 100 Folgen oder jetzt 101 Folgen, können meinetwegen diese jetzt hier auch noch mit reinnehmen. Kicker Meets the Zone und 5 KMD-Tassen mit unserem Logo drauf. Und die gibt es nirgendwo zu kaufen. Also diese Dinger sind so unikat, wie das Wort Unikat nun mal aussagt.
Also ich finde, das ist schon ein ganz heißer Anwärter auf eine Tasse. Nee, dieser Satz zählt nicht. Aber davon mache ich mir ein T-Shirt. Diese Tassen sind so unikat wie das Wort unikat. Hast du zu viel Triell geschaut oder was? Ja. Ich würde sagen, wir sollten so langsam Schluss machen.
Ja, wir machen Feierabend jetzt. Lasst gerne bei iTunes, bei Apple eine Rezension da. Lasst vor allem auch ein Abo bei Spotify oder dem Podcast-Anbieter eurer Wahl da. Und dann hören wir uns nächste Woche einfach wieder in aller Frische.
Kleidungstipps für Manchester diese Woche nehme ich gerne noch an. Und wie gesagt, schreibt uns auf Instagram, schickt die Brieftauben los, Facebook, Twitter, ihr wisst schon. Macht's gut.
Kicker Meets the Zone, der Fußball-Podcast, präsentiert von Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.